Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Wartenmäger-Podcasts. Heute ratsche ich mit zwei Wartenmäger-Vollblutmusikern, an Wolfgang Huber von der Revival Gang und an Hans Ranf von No Color. Wir sprechen über die musikalischen Anfänge, die ersten Auftritte, die Gründung ihrer Bands und über besondere Erlebnisse auf und neben der Bühne. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Wartenmäger Musikgeschichte. Von der Markkapelle, dem Enzian-Trio Tangolino, dem Quartetto Romantico, über die Early Birds, die Saphirs, Five Seasons, Swamp, Piper Sun, die Sloopies bis hin zu Dejo wieder. Natürlich reden wir auch über die Translokale und legendären Auftrittsorte der Region, von Stari in Gundihausen bis hin zur legendären Summer of 69 Party in der Strogenhalle. Viel Spaß beim Zuhören! Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Wartenberger Podcast. Das Rockfestival auf dem Nikolaiberg ist nicht mehr weit weg. Und dazu haben wir jetzt zwei Musiker bei der Band eingeladen, zwei Wartenberger Urgesteine. An Wolfgang Huber von der Revival Gang.
Grüß euch, servus.
Und an Hans Rampft von No Color.
Servus, grüß dich.
Wir wollen nicht bloß heute über eure persönliche Musikkarriere reden, sondern auch über ein bisschen über die Wartenberger Musikgeschichte. Und da freue ich mich schon drauf.
Wir uns auch.
Wolfi, wer bist denn du zur Musik gekommen?
Ja, tatsächlich in erster Linie über meinen Vater. Mein Vater war ja Kapellmeister bei der Markkapelle Wartenberg und auch Gründungsmitglied. Und über die Freunde halt. Und das war tatsächlich ganz unspektakulär. Also ich habe erst einmal mit Klarinetten angefangen, durch meinen Vater eben. Der wollte, dass ich natürlich da auch mit der Blaskapelle da mit einsteige. Da war ich aber dann schnell gespannt, dass das nicht unbedingt mein Instrument ist. Und aber bei uns waren immer schon mehrere Instrumente bei uns daheim gelegen. Gitarre, Lira, Trompeten, Klarinetten, Saxophon. Und tatsächlich unspektakulär. Die Späßen damals, Toni, Herbert, Schorsch, Ertl Schorsch, haben wir gesagt, wir gründen jetzt eine Band.
Preimeister, Toni.
Neumeier, Toni, genau. Wir haben gesagt, wir gründen jetzt eine Band, weil uns hat das alles gefallen. Beatles, Stones, Creedence Clearwater, alles, was so eine 60er, 70er Jahre gegeben hat. Und Teens sind da gerade rausgekommen, 77, 78. Ja, und dann ist um das gegangen, wer spielt was? Genau. Bei Herbert war festgestanden, der Herbert spielt Keyboard. Hat er schon die Jahre zuvor beim Stauder Keyboard-Unterricht gehabt. Na, ist bloß und du musst uns gegangen. Wer macht was? Toni hat gesagt, er spielt am Bass, weil sein Vater hat auch Bass gespielt, Tangolinos und okay. Blue Rivers, was da alles gegeben hat. Also da war eine Bassanlage und ein Bass da. Der Schorsch wollte unbedingt Schlagzeug spielen, habe ich gesagt, nein, dann spiele ich Gitarre. Und dann haben wir so angefangen, jeder hat dann, der Herbert hat es ja schon kennen, wir haben uns daheim dann hingeguckt und jeder hat sein Instrument geübt. Und so haben wir tatsächlich angefangen und nach einem Jahr, ein, zwei Jahren, haben wir uns dann zur ersten Musikprobe getroffen.
Aber wir fangen mal wo zum Üben? Also ich habe es auch mal probiert mit Gitarre, aber das ist ja...
Es ist am Anfang ganz schön zach. Man muss einen gewissen Ehrgeiz haben. Ja, aber das haben wir tatsächlich gehabt. Wir wollen mal verbissen, wollten wir eine Band gründen und wollten so groß rausgehen wie manche andere. Aha. Und so hat das dann angefangen. Ja, und dann der Schorsch war dann wie immer der Treiber. Er hat dann gesagt, so, heute Nachmittag am Freitag trifft man uns um 14 Uhr, ich komme vorbei und dann spielen wir mal ein paar Lieder. Und das waren dann so Lieder wie Blowing in the Wind, also ganz einfache Lieder. Herbert hat damals noch Trompeten gespielt, dann ein bisschen Keyboard. Dann haben wir ein paar so alte Trommeln gehabt von der alten eigenen Kapelle. Da war das Zeug, war eingelagert, einen alten Pfarrhof in Wartenberg. Der Toni mit der Basslage und Bass und ich mit der Gitarre und so ein Verstärker von meinem Vater. Und so haben wir uns mir beim Breimeister im Keller unten getroffen und haben wir da das Musizieren angefangen. Ja. Okay. Und das war wirklich ein Erlebnis, da träumen wir heute alle noch davon, wie das schön war, wenn du zum ersten Mal miteinander musizierst.
Ja. Cool. Wann habt ihr deinen ersten Auftritt gehabt?
Erster Auftritt, da haben wir noch keinen kompletten Abend gespielt, sondern wir sind ein Auftritt im Café Hertel. Das war eine private Familienfeier damals von Herbert und Toni, seiner Verwandtschaft. Ich glaube, das war eine Silberhochzeit. Und da hat uns damals einer Vater, der hat da den Abend umrahmt, hat er gesagt, so, jetzt spielst du mal ein Gangel, hat er gesagt, und dann hat uns der da spielen lassen, mein Kaffeehärtl, und das war so 81 rum, 80, 81. Und das war tatsächlich unser erster Auftritt, wo wir live vor Publikum gespielt haben.
Weißt du, Setlist noch, was gespielt habt?
Sehr einfache Schlager. Also, wir waren damals 15, 16 Jahre, also da ist noch nicht viel. Das waren ja keine hochkomplizierte Lieder, das waren wirklich einfachste Lieder, aber halt Schlager, die auch denen Leute gefallen hat. Ich meine, das war ja gemischtes Publikum. Aber wir sind damals gut angekommen und dann haben wir gemerkt, Mensch, das macht Spaß, sowohl uns als auch dem Publikum. Und haben gesagt, so, jetzt sitzen wir uns wirklich noch intensiv hier und bauen wir das Ganze nach Hause. Ja. Und der erste komplette Auftritt war dann Brünnelstuben, Anfang 82.
Im Salom, oder?
Im Salom, ja. Mhm. Und der Toni, ich weiß gar nicht, wie das damals war, der hat da sehr enge Connections zu dem Wirt damals gehabt. Und hat gesagt, er spielt jetzt einmal bei uns. Und das war dann tatsächlich dann Anfang die 82er.
Ich kann mich da gut erinnern dran.
Das war ein Faschingsball und das war ja damals ein Wahnsinn. Der Saal da unten, der war ja nicht groß, aber der war brechend voll, gestickt voll. Freund und Freundinnen, alles, was wir kennt haben, die waren da alle um und das war echt super. Und der Wirt, der war so begeistert, dass wir gleich 14 Tage später gleich nochmal gespielt haben.
Ehrlich?
Ja. Also da haben wir sehr viel gespielt da hinten an den Brünnelstuben und das war wirklich unser Hochburg da damals. Ja.
Wie hat die Band damals geheißen?
Sloopies haben wir es damals genannt, ja.
Sloopies. Mhm. Von dem Lidl hängen Sloopy, oder?
Genau.
Sehr gut.
Da war damals dann dabei der Toni am Bass, der Herbert an die Keyboards, der Schorsch an der zweiten Gitarre damals tatsächlich. Dann haben wir einen Rikos gehabt am Schlagzeug und ich an der Solo-Gitarre, genau. Also waren wir zu fünfter und das waren dann die Anfangszeiten, genau.
Und wann ist dann das mit der Revival-Game losgegangen?
Das ist dann tatsächlich angegangen. Da war tatsächlich Auslöser meine Hochzeit mehr oder weniger, Ende der 90er Jahre. Das Ganze hat sich dann verlaufen. Der Schorsch hat dann bei Peppers angefangen, der Herbert bei den Big Spenders, ich habe bei den Apollos angefangen, dann so 83, 84, da ist er dann die Jugendbühne aufgelöst. Also das hat sich dann alles verlaufen, jedes in andere Richtung. Studium, Ausbildung, Hochzeit, was weiß ich, das ist dann alles gekommen, das hat sich alles dann auseinandergelebt und ich habe dann geheiratet, 96, 97, und da haben sie meine damaligen Späsel zusammengefunden und haben gesagt, sie umrahmen die Kirche. War dann der Herbert dabei, der Toni, der Schorsch war da nicht dabei. Dann waren noch zwei von den Caribbean Dreams, weil die Caribbean Dreams haben wir mir auf der Hochzeit gespielt. Da waren der Bassist und der Schlagzeuger mit dabei und der Fietz, der heute noch bei Revival Gang dabei ist. Die haben die Kirche umrahmt und dann haben die auf die Nacht, am Abend tatsächlich mit der alten Sloopies-Besetzung haben die eine Einlage gemacht. Und dann haben wir uns bei meiner Hochzeit haben wir gesagt, Mensch, wir müssen unbedingt weitermachen, weil ich wollte eigentlich nichts mehr machen. Ich habe dann vorher ja Tanzmusik gespielt und wenn es dann arbeitest und Familie, das wird dann einfach zu viel, habe ich gesagt, ich höre auf. Und dann haben wir da gesagt, Mensch, ganz aufhören Kunst auch nicht, treffen wir uns ab und zu, spielen wir die Musik, wo uns Spaß macht, die alten Sachen, Beatles, Stones, Creedence Clearwater, Eagles. Und das war dann tatsächlich der Fall. Ein, zwei Jahre später haben wir uns dann zusammengefunden, 2000, 2001, wir haben heuer 25-Jähriges und haben dann wieder angefangen zum Proben. Mhm. Aber wie gesagt, mit dem Minimalziel, wir kommen ab und zu zusammen, proben und wo es uns Spaß macht, spielen wir. Mhm. So hat dann das mit der Revival-Gang angefangen.
Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, diese berühmten Summer of 69 Partys in der Strogenhalle, ja. Da war es ja, glaube ich, von Anfang an dabei, oder?
Genau. Der Toni war dann tatsächlich da wieder, die treibende Kraft, einen Auftritt zum Organisieren. Wie gesagt, wir haben 2001 angefangen und der Toni war damals in der Vorstandschaft der Jugendgemeinschaft und dann haben wir gesagt, Mensch, ziehen wir doch ein großes Festel auf. Macht man eine riesen Party mit der Muse, mit dem Feeling von damals. Dann haben wir gesagt, ja, wo macht man das, wie benennen wir das, wie organisieren wir das? Und dann haben wir zuerst einen Reiter so gemeint, also eher kleinere Etablissements. Ja. Und dann hat der Toni gemeint, okay, gehen wir da in Strunghalle raus. So, Strunghalle, die bringen wir nicht voll, die verlaufen sich, die paar Hansel, die wo da kommen. Da bringen wir schon Leute zusammen, macht man gut Werbung. Waren wir sehr skeptisch. Haben wir gesagt, da müssen wir vielleicht die Halle teilen, wenn da bloß 100 Leute kommen, das schaut ja schlimm aus. Und der Toni und die Jugendgemeinschaft, die haben dann damals eine dermaßen bombastische Werbung gemacht und sich da Naked-Plakate über Rockantenne Werbung gemacht, wir haben einen Jingle aufgenommen und haben dann die Party 2002 da draußen in der Stromhalle gestartet und das war der volle Erfolg. Da waren über 1000 Leute da, das war unglaublich.
Ja, ich kann mich erinnern, das war echt Wahnsinn.
Das war Wahnsinn, das hätte kein Mensch geglaubt, ja. Aber das ist auch nur gegangen, weil die Jugendgemeinschaft damals da unterstützt hat, haben da Bars gemacht und die ganze Organisation und Dings. Also das war damals schon echt, da waren der Dings hat natürlich aufgelegt, der DJ Günther. Mhm. Weil wir gesagt haben, halbe Stunde mir, halbe Stunde DJ, immer abwechselnd mäßig. Da haben wir, glaube ich, sogar noch Einlage gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Dance United damals schon auch dabei waren, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber wir haben uns dann überlegt, irgendein Highlight brauchst du noch, irgendeine so, ja, so eine Art Mitternachtshow oder was. Brasilianer waren dann einmal da. Brasilianerinnen.
Ehrlich?
Ja, ja. Also das war, tatsächlich war das über Jahre hinweg, war das echt eine feste Veranstaltung, ja, im Jahr. Immer eine Woche nach Ostern, ja.
Aha, ja. Cool. Ja, super. Dann Hans, wie ist denn bei dir losgegangen mit der Musik?
Ja, bei mir, ich sage jetzt mal, war auch der Vater prägend, so wie bei dir. Bloß mein Vater war leider nicht ein Musiker in dem Sinne, im klassischen Sinne, sondern der war ja früh, in frühen Jahren mit 17, 18 im Krieg und da lange quasi natürlich mit dieser Thematik beschäftigt und hat leider keine Gelegenheit gehabt, ein Instrument zum Lernen. Er war aber musikalisch, genauso wie seine Brüder auch. Er hat immer gern gesungen, er hat Mundharmonika gespielt und ich habe schon gemerkt, das war ihm immer ein Anliegen, dass der Bub heute ein Instrument lernt und anscheinend hat er auch Talente bei mir festgestellt. Ich habe schon als Kleiner relativ gern und gut gesungen und habe mir auch was traut und irgendwann, aber dann doch relativ spät, hat mich der Vater angemeldet beim Musikhaus Doll in Erding, um Akkordeon zu lernen. Akkordeon war damals das Instrument, also entweder du hast Gitarre oder Akkordeon gelernt als Bub und ich habe Akkordeon lernen dürfen. Das war damals, vom Lerner her beim Musikhaus Doll sehr gut, aber auch anstrengend, weil du bist wirklich gefordert worden. Und ich habe dann wirklich eine gute Ausbildung gemacht als Akkordeonspieler. Und irgendwann hat sich das halt dann aufgehört. Und ich habe dann quasi einen Traum gehabt, der hat geheißen Orgel. Ich wollte so eine Hammond-Orgel, so eine zweimanualige haben. War aber eigentlich von den Kosten her natürlich nicht in greifbarer Nähe. Und irgendwann einmal, ich bin halt so herangewachsen dann über die Jahre, habe gut Akkordeon gespielt und hat der Vater dann zu mir gesagt, Hansi hat er gesagt, was möchtest du jetzt haben? Möchtest du lieber ein Moped oder eine Hammond-Orgel? Das war in der Zeit, wo meine ganzen Freunde mit wirklich geilen Kreidler, Zündabs rumgefahren sind, die hübschen Mädels hinten umgehabt haben. Und das war natürlich für mich schon gar nicht so einfach, dann ein Moped abzulehnen und mich für eine Orgel zu entscheiden, was ich aber dann gemacht habe. Mein Vater hat dann wirklich Geld in den Tank genommen und hat mir eine zweimanualige Viscount Hammond Orgel gekauft, schön in Nussbaumholz mit Fußpedale, wie man sich das so vorstellt. Mhm. Und ich habe dann halt mit dem alten Quickli von meinem Vater, was nicht so schön war wie die Schöner Kreidlers, natürlich die Mädels auch rumgefahren, aber es war nicht so bequem, sag ich mal. Aber trotzdem, ich habe es nicht bereut. Ich habe dann mehr oder weniger autodidaktisch von einem Akkordeon umgelernt auf eine Orgel, was gar nicht so einfach war, weil auf dem Akkordeon hast du hinten halt die Bässe, das sind so Beats, die du halt druckst. Die rechte Hand ist natürlich schon ähnlich, aber die linke Hand war schon eine Umstellung. Und dann, was noch dazugekommen ist, dass du mit dem Fuß am Bass noch mitspielst. Und ich habe dann damals, da gab es ja noch keine YouTube-Tutorial-Videos, sondern ich habe dann damals, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber über verschiedene Quellen mich halt schlau gemacht und habe das mir autodidaktisch einigermaßen beigebracht. Und habe dann daheim immer zur Freude von meinen Eltern immer mehr erkennen auf dieser Orgel und das war eigentlich eine tolle Geschichte, sage ich jetzt einmal. Und das war nach dem Akkordeon quasi mein zweites Instrument, also immer mit Tasten und habe dann da, ich sage jetzt einmal, ja, neben Noten, wo man halt noch Noten gespielt hat, dann plötzlich festgestellt, ich kann auch, wenn ich irgendwas her, eine Musik, die mir gefällt, kann ich plötzlich dann aufgrund von dem, was ich gelernt habe oder meiner musikalischen Fähigkeiten, ich konnte es dann irgendwie so nachspielen, dass es mir Spaß macht und offensichtlich auch andere. Mhm. Und das war für mich so überhaupt der erste Moment, wo ich für mich sagen darf, jetzt bist du eigentlich ein Musiker, das zu erleben, sage ich mal, das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend. Und das ist mir eigentlich blim, weil irgendwie habe ich schon eine gewisse Gabe, wenn irgendwas her, dass es dann relativ schnell adaptiere und nicht bloß nachsingen kann, sondern halt auch auf der Orgel oder auf dem Akkordeon oder ich habe dann noch weiter mich entwickelt in Richtung Klavier, auf dem Klavier dann zu spielen. Ich bin jetzt bestimmt kein guter Tastenspieler, aber ich kann die Sachen relativ gut autodidaktisch erlernen und das hat mir immer Spaß gemacht, sage ich mal. Ich kann auch, muss ich sagen, heute muss ich eingestehen, ich kann eigentlich gar nicht nach Noten spielen. Ich kann es schon, kostet mir aber viel Zeit.
Genau, geht mir genauso.
Geht dir genauso. Ja. Ich bin dann einer, der das dann autodidaktisch, mein, heute kannst du im YouTube einmal spicken und schauen, wie spielt denn der das, genau. Und dann hast du es relativ schnell raus. Und das macht mir halt einen riesen Spaß. Und so hat sich das bei mir weiterentwickelt. Und bei mir war es ein bisschen anders wie bei dir. Ich habe dann quasi...
Aber warte mal kurz zur Hemmennagel zurückzukommen.
Ja, gerne.
Hast du da irgendwie Vorbilder gehabt musikalisch, dass du sagst, du brauchst jetzt eine Hemmenorgel oder war das damals State of the Art, dass man eine Hemmenorgel gehabt hat?
Ja.
Das war ja wahrscheinlich 60er, 70er Jahre.
Ja, also
kann ich da... Haben wir da eine Band gehabt oder was?
Nein, keine klassische Band, aber es gab da einen Deutschen, der hieß oder heißt Franz Lambert, ich weiß gar nicht, ob er noch... ich glaube, der lebt schon noch, das ist, müsste ein älterer Herr sein, der hat eine riesen Verse-Orgel gehabt, wenn du dich erinnerst, Wolfgang, das war damals ein Star auf diesem Instrument und der hat da Sachen gespielt und das hat man dann auch im Fernsehen gesehen oder auch im Radio gehört und der hat mich schon gewissermaßen inspiriert, ne? Und natürlich damals in diversen Rockbands waren natürlich die Keyboarder und die Organisten, das waren schon auch Weide Hund und da hat man dann natürlich schon gesagt, ja, so eine Orgel, das war schon was, sage ich mal. Und so bin ich eigentlich in die Richtung halt gekommen, das war naheliegend, weil Akkordeon war natürlich in der Band nicht ganz so sexy als wie eine Orgel oder dann später Keyboards oder Synthesizer, die es dann, das dann halt gegeben hat. Ne? Und vielleicht zu der Orgel muss ich noch eine gute Geschichte erzählen. Ich bin dann mehr oder weniger durch Zufall, da war ich 16, 17, ich habe noch keinen Führerschein gehabt, über einen Bekannten von meinen Eltern, bin ich durch Zufall zu einer Band gekommen, ich weiß gar nicht mehr, wie die damals geheißen haben, die waren da aus dem Moschburger Attenkirchener Raum und dann haben mich die mal zu einer Probe eingeladen, mein Vater hat quasi mein Holzene, das war ja wie ein Möbelstück, diese Hammond-Orgel, irgendwie quer haben wir die ins Auto eingeladen, ja. Der hat so einen Ford-Transit gehabt, da war ein bisschen mehr Platz im Koffer, dann haben wir die da eingeladen und in Attenkirchen da oben, weiß ich noch gut, erste Probe mit der Band ausgeladen und ja, das war dann ganz lustig, weil die haben damals keine Rockmusik gespielt, das war halt so, ich sage jetzt mal, seichte Tanzmusik, Gitarren, Ricky King und so Sachen, das war jetzt natürlich nicht unbedingt mein Weder, aber mir hat es dann ganz gut gefallen und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist einmal ein neues Erlebnis. Und dann kam der erste Auftritt, das weiß ich noch gut. Das war, wenn du von der A92 in Furt, da Alter Furt, runterfährst Richtung Siegenburg und überfährst, da gibt es eine Bundesstraße, die glaube ich war B299. Da war früher mal auf der rechten Seite, also ein Lokal, ein Gasthaus. Und da habe ich meinen ersten, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, da habe ich meinen ersten Auftritt gehabt da drin. Da haben wir dann meine schwere holzene Orgel über Treppen aufgetragen. Das war der Wahnsinn. Und das war aber für mich natürlich schon ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Man ist da saumäßig nervös, auch wenn man schon ein bisschen was kann auf dem Instrument. Aber dann in einer Band zu spielen, ist noch eine ganz andere Dimension. Das war quasi mein erster Auftritt mit der Band. Und am Schluss ist man dann schon extrem erleichtert, wenn das gut gelaufen ist und vor allen Dingen, wenn es den Leuten gefällt. Und das war der Fall. Und das war für mich eine unheimliche Motivation und, ich sage jetzt mal, Inspiration, dann weiterzumachen. Und ja, dann haben wir halt auch weitergemacht mit den Schellacks. Da haben wir dann einen anderen Namen gebraucht. Da gab es dann Personalveränderungen und ich war plötzlich mittendrin gestanden und war schon fester Bestandteil. Und irgendwann hat es dann geheißen, ja, wie wollen wir denn die neue, weiterentwickelte Band nennen. Wir haben dann nicht mehr so ganz die seichten Sachen gespielt, sondern haben uns schon ein bisschen mehr in Richtung rockige Tanzmusik entwickelt gehabt. Und dann haben wir halt, sind wir auf den Namen Schellacks gekommen, mit den Schellack-Platten, das mit dieses typische Grammophonzeichen, wo der Hund davor sitzt, das hat uns gut gefallen. Haben dann den Namen damals quasi entwickelt. Und ich weiß noch gut, wie wir den ersten Aufkleber gemacht haben. Das war so ein goldener Aufkleber mit schwarzer Schrift und in der Mitte war der Hund drin
das
gesessen.
Ja, den kenn ich auch.
Mit dem kennst du vielleicht noch, den habe ich heute noch irgendwo rumhängen. Und so hat sich das entwickelt dann mit Shellax. Und das war dann ganz interessant. Mein Vater, der hat mich extrem gefördert, muss ich fairerweise sagen. Der hat mir dann beim Musikhaus Graf, beim Grafe in Grerbach, beim Graf Gerhard, hat der mir dann eine Orgel gekauft. Und zwar, das war damals eine Sensation. Es gab von LK die erste tragbare Hammond-Orgel, die quasi schon mit Hardcases verbaut war, mit einem externen Fußpedal, was du anstecken hast können, mit einem Leslie, wo sie so ein Lautsprecher draht hat, weißt du schon, dass das so einen richtig guten Sound hat, hat der unheimlich viel Geld damals für mich investiert, dass ich meine hölzerne Orgel von daheim nicht so abstehe, weil die war schon ein bisschen ramponiert durch die Auftritte. Also so ist das bei mir gelaufen und so bin ich einfach zu meiner ersten Band gekommen, aber wie gesagt, auch sehr stark über meinen Vater und meine Eltern, die mich da unterstützt haben natürlich.
Und was war das? Was habt ihr für Musik gespielt, die Shellax?
Also bei den Shellax, wie gesagt, am Anfang war es noch ein bisschen seichter. Durch Personalwechsel, den wir dann gehabt haben, wir sind in der Band, manchmal so ist, da passt es halt nicht mehr oder der andere möchte aufhören, haben wir dann bei den Shellax, ich würde mal sagen, eine rockige Tanzmusik gespielt und auch ausgefallenere Sachen gemacht. Wir waren also nicht die Mainstream-Tanzmusik-Band. Also wir haben dann das Glück gehabt, dass wir nach einer gewissen Zeit eine junge Sängerin engagieren konnten, die Petra, Petra Vielbeck, die viele noch kennen. Das war, würde ich schon sagen, ein Ausnahmetalent. Die war nicht nur sehr hübsch, die hat auch super gesungen. Die hat dann auch später mehrere Instrumente gespielt, die hat gut Gitarre gespielt, die hat Posaune gespielt, ist quasi dann auch eine Berufsmusikerin geworden. Und die Petra hat zum Beispiel damals wirklich saugute Sachen gesungen, wie zum Beispiel Sade, der Smooth Operator. Das hat keine einzige Band im ganzen Umkreis gespielt und wir haben das gespielt, als wenn die Sade auf der Bühne steht. Das hat viele Leute schon begeistert damals. Oder wir haben, oder die hat zum Beispiel Tina Turner nochmal gesungen, das war der absolute Hammer. Ja. Und die Petra war quasi zusammen mit mir, wir beiden haben quasi, wir waren die Hauptsänger und wir haben auch perfekte Sachen im Duett singen können. Kenny Rogers, Dolly Parton, More of You und so Sachen, die man halt, die richtig schön waren, so Country-Sachen und Pop, aber auch schon sehr rockige Sachen. Ich kann mich da gut erinnern, die Nummer, wo damals die Leute, obwohl ich schon alt war damals, die Nummer am meisten abgegangen sind, das war I Can Get No Satisfaction von den Stones. Das war einfach krass. Ja. Und,
was für ein Jahr sind wir da ungefähr?
Was für ein Jahr sind wir da ungefähr? Ich überlege jetzt mal gerade, ich darf mal sagen, so Anfang der 80er Jahre. Ich war ja nicht so lange bei den Shellax. Ich habe mit 17 da angefangen quasi in der Ursprungsband und habe dann aufgehört 13 Jahre später, weil als meine Tochter dann auf die Welt kam, wir haben mit Shellax echt oft gespielt, das war die letzten Jahre dann 100 Mal im Jahr ungefähr, im Schnitt. Und wenn du dann eine Familie schon hast, dann kannst du ausrennen und bist im Schnitt zweimal am Wochenende mit der Band unterwegs. Und wir haben dann einfach, obwohl wir uns gut verstanden haben, quasi unterschiedliche Ziele gehabt. Wir hatten zwei dabei, die waren Berufsmusiker und die anderen drei haben halt auch noch einen anderen Job gehabt und irgendwann mussten wir uns entscheiden und auch so schwer uns es gefallen ist, die drei sind dann ausgestiegen, die anderen zwei, die Berufsmusiker, haben mit Shellax noch ein Stück weitergemacht, genau. Also so
habt
war das.
Aber habt ihr damals auch Geld verdient ein bisschen?
Ja, also wir haben schon Geld verdient. Wir haben, ich würde mal sagen, die ortsüblichen Gagen gehabt. Also wir waren jetzt, was hast du denn damals verdient? 1200 D-Mark, das war schon
pro
nicht
Auftritt,
schlecht.
Oder?
Pro Auftritt, in Hub, in Geiselbach, in Bruckberg, das waren so 1200 bis 1500 D-Mark. Ich muss aber dazu sagen, wir waren eine sehr investive Band. Wir haben, weil wir einen extrem hohen Anspruch gehabt haben an einen guten Sound. Damals hast du deine Anlage einfach immer selber dabei gehabt. Auch an die Instrumente. Wir haben, ich sage jetzt mal, fast das ganze Geld immer wieder in die Band investiert und reingehängt. Anhänger. Ich habe einen riesen Anhänger gehabt, um das Zeug zu fahren und so weiter. Also es ist nicht so, dass man reich geworden ist damit. Das wollten wir auch nicht. Wir haben das aus Hobby und Leidenschaft gemacht und wir wollten halt Leute begeistern und das war schon eine coole Sache, sage ich mal.
Aber waren es dann richtige Auftritte, was hier nur Musikgang ist oder waren es mehr Hochzeiten, was ihr jetzt gut habt?
Also bei uns war es so, am Anfang haben wir natürlich auch Hochzeiten gespielt, aber das war nur eine sehr kurze Phase. Ich muss dazu sagen, das ist schön, aber brutal anstrengend. Gell? Und wir haben dann aber immer mehr, nachdem wir mehr rockige Tanzmusiker geworden sind, haben wir mehr umgesattelt auf diese klassischen Lokale, wo die Leute gern jeden Samstag zum Tanzen gegangen sind. Das war Hof Staring, das war in Hurb, das war in Füßlern, in Füllitzenzell, das war in Bruckberg. Da gab es, ich sage jetzt mal, 10, 15 Lokale, gute Lokale, wo die Wirte wirklich was gemacht haben für die Leute. Und da war einfach was los. Und da haben die Bands, die damals einfach angesagt waren, da gab es ja einige, die haben da gespielt, rotierend. Und das war eine tolle Sache. Und das war halt so ein klassischer Tanzmusikabend. Das heißt, die Leute haben da tanzt. Du hast den ganzen Abend, sagen wir, von 8 oder halb 9 bis um 1 in der Früh gespielt. Und da waren da kurze Pausen dazwischen. Und das war jetzt kein Konzert in dem Sinne, sondern die Leute haben getanzt.
Genau,
ja.
Genau.
Natürlich haben wir auch das ein oder andere Konzert einmal gehabt, aber das hat sich dann erst später entwickelt. Aber so ist das damals gelaufen, bei euch wahrscheinlich auch ähnlich.
Tatsächlich auch ähnlich mit der Tanzzelle. Das war ja noch bis Mitte, späten 80er war das noch gang und gäbe, dass der Tanzzelle gegeben hat. In jeder Ortschaft war Wirt mit Saal. Da haben die Bands gespielt, aber das hat sich dann Ende der 80er dann aufgehört. Ja.
Und dann ist es dann eher vom DJ abgelöst worden? Oder ist es
auch, ja.
Es hat sich verändert, sagen wir es mal so, mal auch demografisch, sage ich jetzt einmal. Und natürlich hat die DJ, der Trend zum DJ hat das natürlich ein Stück weit abgelöst, weil, muss man fairerweise dazu sagen, das war für die Wirt dann günstiger und Leute sind dann trotzdem irgendwie gekommen, muss man auch dazu sagen, ja, weil ein DJ hat damals keine 1500 D-Mark zahlen müssen, das ist irgendwie auch günstiger gegangen.
Genau.
Leider, muss ich sagen, obwohl ich natürlich die Entwicklung auch für sehr interessant und gut finde, wie die DJs, da gibt es ja auch gute, die Leute genauso unterhalten können wie eine Band, muss man sagen, ja. Aber für die Bands war es damals eine bittere Pille, sage ich mal. Und ich habe das natürlich nicht mehr ganz so mitgekriegt, weil ich dann bei Schellax dann aufgehört habe und eine Zeit lang mal gar nichts gemacht habe. Und ich habe dann einfach wieder weitergemacht, als ich zur MSG gekommen bin, das war im Jahr 2000, habe ich meinen Job gewechselt, bin zur MSG gekommen und nach Ismaning und hab dann festgestellt, da gibt's auch eine Firmenband und irgendwann hat gesagt, ja, da musst du da mal hingehen und ich war dann quasi mehr oder weniger, man kann sagen, 23 Jahre in der Firmenband MSG und unser damaliger Chef, der liebe Hans Zerbmeier, den du ja auch schon mal interviewt hast, Gründer und Mitbegründer und lange Jahre Chef der MSG, der hat uns sogar freundlicherweise mal eine Studiozeit spendiert und wir haben sogar eine CD gemacht mit der MSG Firmenband, das war eine tolle Sache. Die haben wir dann auch für gute Zwecke verkaufen können und war einfach toll. Und parallel dazu war es bei mir dann so, wie bin ich zu einer Kala gekommen, vielleicht noch das abschließend, dass ich ein Kollege von der MSG, der hat seinen 60. Geburtstag gefeiert und zwar 2013 war das im Franziskaner in München da, in der Innenstadt, in der Nähe von der Münchner Oper. Und da haben die Jungs gespielt, die meisten, mit denen ich ja mit No Color spiele, die sind da dort unplugged beim Franziskaner drin gesessen und nach dem Essen haben die halt aufgespielt. Unplugged, das heißt mit kein Horn, nur kleine Verstärker, alles akustische Instrumente. Und das war toll. Also ich habe selten Anplagt zu so einer Band gehört, muss ich sagen. Und die haben geheißen damals Greenhouse.
Mhm.
Greenhouse. Und irgendwann sagt mein Arbeitskollege, der mit mir auch in der MSG-Band gespielt hat, der Gitarrist von der MSG-Band, der sagt, du Hans, also du musst halt schon mit denen einen singen. Also bitte, Volker, das ist immer peinlich, wenn dann einer Band irgendeiner aus dem Publikum aufoktroyiert wird. Du kennst es vielleicht, du warst da nicht. Wie ist denn der? Da haben die anderen hinten von der Bench gesagt, Hans, komm her, Hans, wir machen das schon. Habe ich nicht mehr auskennen. Ja. Dann haben wir nachgeschaut in einem Setlist, was kann man jetzt da singen? Ja, dann war klar, die spielen es wieder mal Alabama, das war auch schon früher einer von meinen Lieblingssongs. Dann haben wir gesagt, machen wir es wieder mal Alabama. gut. Haben wir es wieder mal Alabama gemacht, aus dem einen Song. Ist dann eine Dreiviertelstunde geworden beim Franziskaner, weil immer wieder die Leute mehr wollten und es war einfach schön. Und die von der Band, denen hat es gefallen, mir hat es gefallen. Und ich habe 1000 Songs natürlich kennen, zum Großteil auswendig, von der früheren Bandkarriere her. Ja, dann 45 Minuten gespielt, ja, und irgendwann, ein paar Tage später, ich habe einer meine Telefonnummer da lassen, haben sie mich dann angerufen auf dem Handy und haben gesagt, du Hans, wir spielen jetzt da in Parsdorf in der Nähe da vom Segmüller ein privates Fest von einer Zahntechnikfirma. Da geht's voll mit Strom, wir brauchen da so einen rockigen Sänger wie die. Magst du da mitspielen? Ich sag, ja. Ich frage meine Frau, wie gesagt, ob das für sie okay ist, wenn ich da wieder bei euch starte. Ja. Plus ich habe gesagt, passt alles. Und dann war ich da auf ein paar Proben, dann haben wir da gespielt und das war phänomenal. Und seitdem, mit kleinen Unterbrechungen, bin ich quasi mit den Burschen von Nocala unterwegs. Das war mega spannend, also muss ich sagen. Und seitdem sind wir eigentlich vereint, haben uns dann natürlich weiterentwickelt und ja, freuen wir uns, dass wir jetzt auch in Wartenberg wieder spielen dürfen.
Und wie lange gibt es euch jetzt in der Besetzung?
In der Besetzung, darf ich mal sagen, 10 Jahre. Da gab es noch mehr einen Change bei den Gitarristen, aber 10 Jahre spielen wir so zusammen, wie wir jetzt in Wartenberg auftreten. Ja. Und das war noch vielleicht eine interessante Anekdote, weil ich habe dann auch zu denen gesagt, ja, wir sollen dann die Band heißen. Da haben alle gesagt, ja, No Color. Also ja, No Color, das ist doch kein Bandname. Das heißt der Farblose. Ja, das ist ja eigentlich, passt nicht zu uns. Dann haben die gesagt, ja, weißt du schon, Hans, wir haben jetzt bei Greenhouse gespielt, das hat nicht gehalten. Dann ein paar von uns haben so Farbnamen gehabt in die Bands. Blue House und Red House, das war dann eine Rockformation und Blue House war so ein bisschen noch andere, bluesmäßig. Ja. Und die Bands haben alle irgendwie nicht gehalten. Wir haben jetzt die Schnauzen mit diesen Farben total voll. Wir wollen keine Farbe mehr, haben die gesagt. Also heißt die Band jetzt No Color. Auch nicht blöd. Habe ich gesagt, jetzt verstehe ich das. Ja. Und seitdem heißt die Band No Color. Mhm. Ja, verrückt, oder? Also crazy. Ja,
ja, bei uns war es auch mit dem Namen, haben wir auch gesucht. Wir können was wir benennen. Haben wir gesagt, ja, was machen wir für Musik? Und machen wir da vielseitige Musik? Wir möchten die Musik wiederbeleben, die uns Spaß macht, und zwar so originalgetreu wie möglich. Also, das war tatsächlich unser absolutes Ansinnen, die Musik, was uns gefällt, so authentisch wie möglich zu machen, mit nicht bloß mit Gesang, die Gesangssätze zu machen, sondern auch die Instrumente. Wir haben anfangs haben wir 10, 12 Gitarren mitgeschleppt und jede Menge sonstiges Equipment, bloß dass es einigermaßen original tut. Also, es war tatsächlich unser Anspruch, so original wie möglich zu tun. Dann haben wir gesagt, ja, Revival, wiederbeleben von der Musik und Gang, weil wir halt so loser Haufen sind.
Das dann ehrlich, Revival ist das die Ding, wenn ich habe gedacht, das kommt von CCR.
Nein.
War immer mein.
Tatsächlich.
Fühlt jetzt lieber Revival.
Nein, wir sind ja keine Coverband, die sich auf eine Band spezialisiert.
Ja, aber das ist auch so ein bisschen.
Nein, das war tatsächlich das Wiederbeleben von dem 60er, 70er Jahr.
Also das ist interessant. Was ich halt jetzt, weil wir vorher darüber gesprochen haben, was hat sich da verändert quasi im Endeffekt, ne? Das fand ich ein bisschen schade, dass diese ganzen Live-Lokale wie früher, diese Tanzkneipen, dass es die nicht mehr gibt. Und ich muss sagen, über Jahre war eigentlich gar keine Möglichkeit für junge Bands oder so, da irgendwie aufzutreten, ganz schwierig. Umso mehr muss man es eigentlich schätzen. Und ich habe das Gefühl, der Trend kehrt sich wieder ein bisschen um. Also ich fand es zum Beispiel super gut, als unser Bürgermeister, der Christian Pröps, da zur Corona-Zeit da oben gesagt hat, wir machen da wieder was. Ich weiß nicht gut, mein Bruder Felix mit dem schon wieder, die haben da oben einmal gespielt. Das war der erste Test und das ist super gelaufen. Und seitdem wird der Kultursommer gemacht, was ich auch zum Beispiel super finde. Ich glaube, ihr spielt da sogar auch im August, dass zum Beispiel der Franzl mit seinem Kiosk am Tenasium mit der Simone, dass die da fast jedes Wochenende irgendein Live-Act haben, Einzelkünstler, Duos, die akustisch oder mit Strom oder wie auch immer spielen. Ich finde das total super. Und wenn du mal schaust, da sind auch viele Junge dabei, die da einfach eine Möglichkeit haben, ihre Sachen zu bringen und die Leute danken das, weil das da oben ist natürlich eine perfekte Atmosphäre, um sowas zu machen, wenn da ein schöner Gut, ihr habt es, glaube ich, letztes Jahr gespielt bei Regen, aber trotzdem waren ein Haufen Leute da, das siehst du zwar,
super.
Die Leute wollen das wieder haben und die Atmosphäre und das passt alles zusammen und man kann sich eigentlich nur wünschen, dass diese Möglichkeit weiter ausgebaut wird, dass man sagt, es gibt ja viel, ich bin ja ein Fan von jungen Leuten, von jungen Musikern auch, die müssten ja irgendwo die Möglichkeit haben, dass sie irgendwie auftreten. Weil nur irgendwo zu proben oder irgendwelche Sachen rumprobieren, das ist zwar auch schön, aber das andere ist einfach nur das Highlight dann, ne, im Endeffekt. Also diese Entwicklung spüre ich schon, muss ich sagen. Ich
weiß nicht, wie es dir geht. Wenn wir gerade bei den Auftritten sind, gibt es irgendwelche Auftritte, wo ihr sagt, die werdet ihr nie vergessen, weil es besonders peinlich oder besonders schön waren?
gibt's einige, ja. Also der peinlichste Auftritt, für mich persönlich, das können wahrscheinlich meine ehemaligen Musikerkollegen mit Sicherheit bestätigen. Wir haben ja damals, durch das, dass wir alle in der Landjugend waren, der Toni war da in der Vorstandschaft von der Landjugend, haben wir damals früh Landjugendbälle gespielt. Und was damals auch noch modern war, das waren die Rhythmusmessen. Ah. Also sprich, Messen in der Kirche drin, untermalt mit einer modernen Band, also mit Gitarre, Schlagzeug und Bass. Und da haben wir natürlich viel gespielt, weil der Toni eben auch in der Vorstandschaft war. Wir waren auch in der Landjugend und da haben wir im ganzen Landkreis Erding haben wir da Rhythmusmessen gespielt. In Erding, Dorfen, Wartenberg, überall. Und dann haben wir eines Tages in Mariathal einmal Rhythmusmessen gespielt. Und da haben wir einen Tag vorher, ich weiß nicht, haben wir da gespielt oder waren wir da fort. Jedenfalls in der Früh das Auto eingeladen. Mit drei Autos sind wir gefahren. Ich glaube, der Herbert und der Rikus haben da gar keinen Führerschein gehabt. Dann sind wir da nach Mariathalheim zur Kirche gefahren. Relativ spät schon, Kirche ist um 10 Uhr gegangen. Um 10 Uhr waren wir dort. Pfarrer Hornung hat schon gewartet. Wir haben das Zeug reingetragen. Und dann sagt einer, Mensch, was ist mit unseren Gesangsboxen? Ja, die haben wir vergessen. Das darf ich nicht wahrsehen. Der Herbert und ich ins Auto rein, mit Vollgas von Mariathalheim nach Wartenberg gefahren. Die Boxen eingeladen. Das dauert natürlich alles. Wieder zurückgefahren, da war es ja dann schon kurz vor 10 Uhr, die Boxen aufbaut, dann sagt der, ich glaube der Toni war es oder der Schorsch, das weiß ich nicht mehr, wir haben ein Mikrofon ja noch vergessen. Das darf ich nicht, weiß ich. Der Pfarrer Hornung, ich weiß nicht, ob du dich kennst, von Maria Thalheim, der hat schon geschaut, wieder mir Vollgas heimgefahren und der Koffer, in dem, wo die Mikrofone drin waren, das war ein, weiß nicht, wie er hätte, also ein alter hellgrauer Reisekoffer und der war voll geschmiert mit roten Filzstift, so richtig mit obszönen und pubertären Sprüchen. Jetzt sind wir der Herbert und ich dann mit dem Koffer da in die Kirche reinmarschiert. Da war es ruhig drin, der Pfarrer hat schon angefangen mit der Kirche. Wir sind mit dem schönen Koffer da reinmarschiert und haben dann so Mikrofone aufgebaut. Da war es dann schon 9:15. Also das war tatsächlich einer von den peinlichsten, was mir in Erinnerung geblieben ist aus der Zeit. Also mal Ortschaften verwechselt haben wir tatsächlich auch mal gehabt, da haben wir irgendwo Hochzeit gespielt, das war damals mit den Big Spenders, Neuburg mit Neustadt verwechselt.
Ach.
Da hat es auch noch kein Handy gegeben, wir stehen mal in Neustadt,
kein Google Maps.
Genau, nichts hat es gegeben damals, das war in den 90er Jahren. Wir stehen mal in Neustadt, da steht in Neuburg. Fangst du dir auch viel zu spät an oder mit einem weniger, es hilft ja nichts, ja, lauter sind die Sachen, ja. Also das sind so, aber sonst jetzt, weiß ich auch nichts.
Also bei uns, also das hat es bei uns in der Dimension, wie du das sagst, hat es das nicht gegeben. Also wir haben keinen Ort verwechselt oder wir haben auch nichts vergessen im Prinzip. Insofern kann ich nur sagen, es gab einmal einen total verrückten Auftritt. Das werde ich nie vergessen. Und zwar war das in L.A., sage ich immer, in Landshut. Ja. Wenn mich jemand fragt, aber habt ihr gespielt? Ja, in L.A. Was, in L.A. habt ihr gespielt? Ja, sage ich, in Landshut. Ja. Und zwar, wir haben gespielt, das weiß ich noch gut, ich glaube sogar mit der Band, wo der Schussmann Karl damals gespielt hat,
Saphirs.
Mit den Saphirs. Mhm. Da gab es eine legendäre Faschingsveranstaltung in Landshut über Jahre. Ich glaube, das Gebäude gibt es mittlerweile nicht mehr. Das war der Kolpingssaal da quasi an dem Platz da hinter der Neustadt, hinter dem Polizeigebäude. Kolpingssaal. Und das war der Kolpingsball in Landshut. Das war legendär. Da waren über 1000 Leute in dem Saal drin. Da haben zwei Bands abwechslungsweise gespielt. Und da war eine Stimmung, das war phänomenal. Und da hast du natürlich auch schon das eine oder andere Mal zum Ölen von der Stimme dringen müssen. Gell? Und unser Schlagzeuger, der hat besonders viel gearbeitet, der hat natürlich auch da immer mal wieder gern was drungen. Und wir waren da schon ganz schön angetörnt dann an dem Abend und natürlich aufgeheizt im Endeffekt. Mhm. Ja. Am nächsten Tag hatten wir in Landshut einen Auftritt, da hat uns Stadt Landshut engagiert gehabt. Da war ein riesen Faschingstreiben am Faschingsdienstag. Vor dem Rathaus war eine große Bühne aufgebaut. Und auf dieser großen Bühne haben abwechslungsweise immer Bands gespielt. Wir waren um 14 Uhr dran, weiß ich noch gut. haben da auf, es war wirklich arschkalt an dem Tag. Ich habe als Keyboarder permanent meine Handschuhe drauf gehabt, schon während wir aufbauen und auch kurz bevor wir spielen angefangen haben, dass ich ja bewegliche Finger habe, gell. Und kurz bevor es losgegangen ist, ist unser Schlagzeuger, ne, Willi hat er geheißen, der Willi, der ist dann auf der Bühne auf so einem Schlagzeug-Riser umgesessen und hat quasi so ein ärmelloses T-Shirt gehabt. Ja.
Muscle-Shirt.
Ja, ein Muscle-Shirt, wie man so schön sagt. Ja. Und hat da quasi wie ein Gott Schlagzeug gespielt. Das war ein toller Auftritt. Und die Leute, die waren schon irritiert, weil der Schlagzeuger da quasi so freizügig und leicht gekleidet auftritt. Das werde ich nie vergessen. Und das war eine Wahnsinnsatmosphäre, völlig verrückt. Da waren, ich glaube, 5000 Leute in der Landshuter Altstadt, mir mittendrin, mir alle einbackelt und der Willi sitzt mittendrin quasi mit dem Muscle-Shirt. Also das war völlig verrückt.
Krass.
Das war echt krass. Sowas vergisst man halt da nicht. Und Leute vergessen das auch nicht, so verrückte Sachen. Ne? Also normale Sachen vergisst man ja eher, aber dann verrückte Geschichten bleiben in Erinnerung. Ne?
Cool. Dann habe ich gleich eine Frage als Nichtmusiker. Wie merkt ihr hier eure Noten oder eure Texte? Ist das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man so viel Liedl dann auswendig spielen kann, ist das Übungssache oder brauchst du Notenblätter noch, wenn du Gitarre spielst?
Nein. Tatsächlich, also erstens mal, ich kann zwar Noten lesen, aber ich kann nicht nach Noten spielen. Das hast du halt irgendwann drin. Ich meine, die Stickel, wo wir spielen, teilweise spiele ich das schon jetzt wirklich schon seit 40, 50 Jahren fast annehmen. Also gute 40 Jahre spiele ich das schon. Und das Solos, wenn du mal drin hast. Und also ich, vor die Auftritte, übe dann natürlich meine Stickel, was ich zum Solo, zum Spielen habe, das übe ich natürlich vorher. Und die Texte, da bin ich tatsächlich nachlässig, da brauche ich nach wie vor. Also auch wenn ich nicht hinschaue, aber Sicherheit brauche ich vor mir, entweder das iPad, früher war der Noten, das muss bei mir von dort denken.
Genau.
Weil du bist aber einmal so drin und dann vergisst die Textzeile. Ja. Beim Englischen geht's nicht. Das kannst du ein bisschen übertuschen. Aber wenn du irgendwo was Bayerisch singst oder was Deutsches, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und ich brauche vor mir einen Text.
Ja. Mir geht's ganz genauso wie dir. Also vielleicht, ich spreche jetzt mal für meine Kollegen, die Musiker, Gitarristen und Schlagzeug. Die spielen nicht nach Noten. Die üben natürlich die Sachen. Wir üben auch relativ oft, um bestimmte, die schwierigeren Sachen da gut zu beherrschen. Ich tue mich natürlich leichter, weil ich habe kein Instrument, ich bin nur der Sänger, sage ich mal. Und mir geht es genauso. Ich habe vorne an meinem Mikrofon stehen ein iPad drauf, da habe ich meine ganzen Texte drauf. Aber ich muss gestehen, ich brauche die Texte eigentlich fast gar nicht mehr. Ich brauche eigentlich nur auch noch die Sicherheit, dass da noch irgendwas ist, wenn ich mal schnell nachschauen muss. Das merkt das Publikum eigentlich fast gar nicht. Also es schaut nicht so aus, als würde da einer vom Teleprompter ablesen dort. Aber das brauche ich halt nur, weil wir einfach relativ selten spielen, auch sage ich mal. Früher, wo ich 100 Mal im Jahr gespielt habe, bei Shellax, habe ich überhaupt 0,0 iPad, Teleprompter oder Zettel gehabt, da habe ich alles auswendig gewusst. Und um nochmal auf die Frage zu reflektieren, ich glaube, das trifft zu fürs Spielen und auch für die Texte. Bei mir war das immer so, als wie wenn du irgendwann einmal das Radlfahren gelernt hast, als 4- oder 5-Jähriger, dann verlernst du das nicht mehr. Das ist wie beim Autofahren, du hast auch nicht noch, den schalt jetzt den dritten oder den vierten Gang. Ja. Und so, glaube ich, kann man das beschreiben.
Interessant.
Und das ist auch tatsächlich, du spielst jetzt ein Lied, jetzt kommt das nächste Lied, dann denkst du, hast du auf Zeit, dann wird es dich solo gegangen. Und dann spielst du das Lied, dann kommt die erste Strophe, dann kommt die Refrain und die erste Strophe. Und sobald das Solo kommt, hast du es aber wieder da.
Genau.
Das kannst du sofort abrufen. Aber am Anfang denkst du, hast du auf Zeit, dann wird es gleich wieder solo gegangen. Aber das kannst du dann tatsächlich in dem Moment schon abrufen.
Das ist phänomenal, was da sich im Gehirn abspielt.
Ja.
Aber das ist eine gute Frage gewesen.
Aber kannst du jetzt aus dem Kopf raus Sweet Home Alabama den Text aufsagen?
Den kann ich jetzt zum Beispiel schon aufsagen. Also Sweet Home Alabama, das habe ich so oft gespielt und gesungen. Bei manchen anderen müssen die nachschauen, aber bei Sweet Home Alabama definitiv. Und wir machen ja dann immer, wir haben ja in Wartenberg immer noch so einen Spezialtext gemacht, Sweet Home Wartenberg, mit einem speziellen Text. Das gefällt die Leute natürlich auch.
Klar. Es gibt so Lieder, die haben sie einfach als so Musiker wie wir jetzt sind, gespielt. Da gehört das auch wieder zu.
Ja.
Satisfaction, Rockin' Over the World, das sind Lieder, die kannst du als Musiker nicht mehr hören, aber die musst du halt spielen, weil es einfach
okay ist. Ja, das ist meine nächste Frage.
Genau.
Langweilt euch sowas, wenn's...
Wenn die Leute gut drauf sind, dann langweilt das nicht.
Genau.
Das macht Spaß, richtig. Ja.
Also mein Gang, sage ich mal, Weil ich habe auch irgendwann mal gesagt, wir müssen unbedingt Rock'n'All Over the World spielen. Dann haben die gesagt, ja, was ist denn das für Scheiß? Status Quo, das ist ja instrumental langweilig zum Spielen und so weiter. Und dann, weiß ich noch gut, dann waren wir in Landshut das erste Mal bei der Nacht der Blauen Wunder im Wintergarten. Ja? Mhm. Und dann haben wir das Lied gespielt und dann sind die Leute drin abgegangen. Ich bin mit dem Mikrofon rumgesaust und habe die alle mitsingen lassen. Und dann haben die meine Kollegen zu mir nachher gesagt, Hans, du hast Dreh gehabt. Das Lied haben wir mir fest im Programm, ja, weil die Leute einfach was brauchen, genau, was sie erkennen. Ja. Die Leute mögen auch neue Sachen gerne hören, mhm, aber die brauchen bestimmte Sachen, die sie einfach kennen. Das Gleiche ist mit AC/DC-Themen. Ja. Das sind so Sachen, das weckt irgendwelche Gefühle, ja, in den Leuten und völlig wurscht, die Leute muss gut gefallen.
Genau.
Nicht dir als Musiker muss ich jetzt Lied gut gefallen, sag ich mal, du spielst halt das auch.
Klar. Genau. Und da macht er so
da macht es auch Spaß. Genau.
Aber für dich daheim zum Üben ist das natürlich ein.
Ja, ich kann mich erinnern, ich damals vor 3-4 Jahren war der Hans Söllner am Nikolaiberg um.
Ja.
Und ich war hinter ihm, also ich war dann mit ihm im Backstage-Bereich geguckt, dann haben wir alle gesagt, und Marihuana-Baum, sagt er, spiel den nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr, sagt er, ich spiel das Liedl nicht mehr.
Ja, ja.
Und ich, jetzt Publikum, jeder wollte
ja, Liedl hören.
Ja. Aber er hat gesagt, er spielt es nicht mehr.
Ja, gut.
Gut, das ist aber dann, wenn du es coverst und wenn du selber deine eigenen Sachen.
Ja, klar.
Na, super. Jetzt darf mich noch ein bisschen was von der Wartenberger Musikszene interessieren. Ich bin ja Spätgeborener. Und welche Bands muss man kennen aus der Frühgeschichte der Wartenberger Musikszene?
Ja, vielleicht, nachdem ich der Ältere bin,
ja, schieß los.
Darf ich vielleicht anfangen, Wolfi. Also, aber da sagst dann du bitte noch ein bisschen mehr dazu, weil du hast da viel mehr Bezug. Ich weiß noch gut, wie ich so ein Bub war, heranwachsender Bub war. Da gab es eine Band, wo ich sage, diese Band hat mich fasziniert. Die waren nicht nur super motiviert beim Spielen, sondern die haben auch, ich sag's mal ganz krass, eine Art Monopol gehabt in Wartenberg. Egal, was für Veranstaltung beim Hertel oder beim Muckel, wie man auch gesagt hat, war, ich sag mal, in die 50er, 60er, 70er Jahre, da war das Enzi Andrio, also die Band schlechthin. Da war ja
50er Jahre nicht mehr, das war
50er Jahre nicht mehr.
70er
Jahre. 60er und 70er, sagen wir mal 60er, 70er vielleicht. Ja.
Ja.
Aber da darf ich dich bitten, weil da war ja dein Bab dabei, dass du was dazu sagst. Ansonsten, ich weiß das noch extrem gut, gab es eine zweite Band, die auch sehr dominant war in Wartenberg und auch super gut war, das war das Quartetto Romantico.
Mhm.
Das kennt aus der Zeit, die Älteren kennt diese Band auch jeder, weil entweder hat die Band auf ihrer eigenen Hochzeit gespielt, also die waren quasi alle Hochzeiten, die im Reitersaal damals waren, in die 70er bis ja vielleicht Anfang der 90er Jahre, war immer diese Band und das finde ich phänomenal, weil die haben das so gut gemacht, dass auch jeder gesagt hat, ja, ich möchte auch das Quartetto Romantico haben. Und die haben auch legendäre Faschingsbälle in Wartenberg im Reitersaal gespielt. Also deren Domizil war hauptsächlich der Reitersaal, nicht nur, aber das war einfach echt krass.
Wer war da dabei für die Band?
Ja, also die Hauptfigur war natürlich der Heiselmeier Wick.
Oh.
Der Heiselmeier Wick,
der Senior.
Ich glaube, jetzt ist
später aber auch der Junior, ja.
Genau, später auch der Junior, aber der Heiselmeier Wick ist für mich ein absolutes Phänomen, ein absolutes Multitalent.
Spielt heute noch,
wenn du zum Beispiel zum Volksfest als Rentner, ich bin mittlerweile auch eingeladen am Volksfest zu der Rentnerveranstaltung, da steht der Heiselmeier Wick und der Peter Bisacher auf der Bühne und ich muss sagen, ich habe meinen höchsten Respekt von dem Mann. Mit 85 Jahren spielt der noch auf solche Veranstaltungen und ich habe mir auch mal in Mannheitsdorf bei einer Privatfeier an einem Nebentisch hat der mit Peter gespielt, das ist echt krass. Und das war dann ganz witzig, da haben wir den Geburtstag von meiner Frau gefeiert in Mannheitsdorf. Dann ist er rübergekommen mit dem Peter und hat für meine Frau als Steinzel gespielt. Und dann haben wir ihn erst erkannt, weil er ist ein bisschen schlanker geworden und nicht mehr so korpulent wie früher. Und dann habe ich zu meinen Gästen gesagt, schaut mal her, der Heiselmeier Wick, der hat bei uns die Hochzeit gespielt. Und dann haben meine Gäste bis auf ein paar alle gesagt, ja, bei uns hat der Wick auch gespielt, den kennen wir schon. Und die anderen haben gesagt, ja, bei uns hat er auch gespielt. Und das war für mich ein Phänomen. Und wie gesagt, dass der Mann heute mit 85 Jahren noch begeistert Musik spielt, Das ist echt krass. Mhm. Und der hat noch ein riesen Alleinstellungsmerkmal, darf man heute sagen, gehabt mit seiner Band. Die hat einen Schlagzeuger dabei gehabt, der Erwin. Mhm. Den Nachnamen kann ich nicht mehr sagen. Der war auch aus Moschberg oder Mauern irgendwo in der Gegend. Das war nicht nur ein guter Schlagzeuger, sondern der war auch, wie man auf Bayerisch sagt, ein Brogoder, also ein Hochzeitsroder. Mhm. Der hat quasi die komplette Hochzeit fanmäßig geschmissen. Also der hat das alles gemacht. Du hast ihm nichts kümmern müssen. Wenn du Quartetto Romantico gebucht hast für der Hochzeit, hast du ein rundum sorglos Paket gehabt und du hast gewusst, die Hochzeit wird ein großer Erfolg. Mhm. Und drum fand ich das echt phänomenal, was die Jungs gemacht haben. Und wie gesagt, dass der Heisel Mavic heute noch spielt, finde ich sensationell. Mhm. Und insofern Hut ab vor diesen Leuten.
Absolut.
Dann habe ich, wie gesagt, vor kurzem, habe ich am Anfang schon gesagt, den Schussmann Karl getroffen. Der Karl hat ja lange Jahre bei einer sehr erfolgreichen Tanzband gespielt, bei den Saphirs. Mhm. Die kommen aus der Lanzer Gegend überwiegend, waren damals, wie wir zu Schellacks Zeiten gespielt haben, auch in diesen Lokalen sehr, sehr prominent unterwegs. Tolle Band. Und der Karl hat mir dann auch nochmal den Hinweis gegeben, es gab ja eine Band, die fast ausschließlich oder nahezu aus Wartenbergern bestand, die Early Birds hießen die, in die Anfang der 70er Jahre bis 1974, so 4-5 Jahre, waren die da auch in der Musikszene präsent. Und dabei war der Karl selber, der Schussmann, der hat Schlagzeug gespielt. Dabei war der Adelsberger Paul, ja, Vorstand beim Trachtenverein, kennt er glaube ich jeder, und Historienforscher, war einer der Gitarristen. Dann haben sie eine sehr hübsche Sängerin gehabt, die Scholz Margit, geborene Zehetner. Gell? Der Scholz Gerhard, ihr Mann, hat auch Gitarre gespielt. Und dann waren noch zwei dabei, die waren nicht aus Wartenberg, aber auch wohl bekannt, der Musikgraf, der Graf Gerhard, der war der Keyboarder. Und da gibt's noch einen Postbitschil Money, der hat Bass gespielt, ich glaube, dass der aus Lengdorf war. Der hat dann auch später, der Money hat dann später, als die Early Birds nicht mehr gegeben hat, bei der Band vom Georg Furtner, die Five Seasons, hat der auch Bass gespielt. Mhm. Auch ganz spannend. Und dann hat es was komplett Konträres gegeben in Wartenberg, wo ich sage, das war schon fast revolutionär. Die Band hat geheißen Swamp und das war beim Stühlberger im ehemaligen Kurstall. Also jeder, der Wartenberg kennt, wo heute die Autogaragen von der Metzgerei Stühlberger hinten sind, da war ja früher, wo man zum Penny-Parkplatz runterfährt, da war ja ein ehemaliger Kurstall, der ja zu der Landwirtschaft dazugehört hat. Und nachdem weil die Stuhlbergers die Landwirtschaft ja dann nicht mehr betrieben haben, stand der leer. Und der Ludwig und einige findige Wartenberger sind dann draufgekommen, irgendwann mal den für musikalische Event-Location zu verwenden. Es ging aber schon vorher los. Die haben quasi unter der Metzgerei, gibt's drei Keller beim Stuhlberger, wenn du da hinten bei der Treppe runtergehst, in dem hintersten Keller haben die in einer frühen Phase Eierkartons verklebt und haben dann da drin eine Band gegründet, quasi. Stuhlberger Ludwig war am Bass.
Wirklich?
Hat eine Frisur gehabt wie Jimi Hendrix, ein bisschen größer, also afromäßig.
Das war ein Foto.
Der Bill Mordone, kennt ihr auch, ja. Vom Bilmer Wolfi, der Bruder, der war ein guter Gitarrist, ist dann auch in der Soundbranche geblieben, der hat Toningenieur studiert und war lange Jahre einer der führenden Toningenieure vom Bayerischen Rundfunk. Aha. Ich habe den mal getroffen in einem Jazzfestival in Burghausen, wo der Toni am großen Mischpult stand, bei dem Top-Headliner. Ja. Dann war dabei ein studierter Gitarrist, ein Top-Mann, Kleinmeier Richard aus Dorfer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Also ein super Mann, der hat dann eine Karriere gemacht, ein Studierter. Der hat am Strauß-Konservatorium in München Gitarre studiert. Dann war ganz am Anfang dabei ein Wartenberger, der Gumberger Adi, das war der erste Schlagzeuger von der Band. Und einer, den man auch kennt, das war der Gerstner Pitt, der Gerstner Peter.
Ja.
Der hat damals, ich glaube, Haar gehabt bis zu den Ellenbogen runter, hat wirklich super gut ausgeschaut. Und der Gerstner Pitt war der Sänger von der Band. Mhm. Also es war eine irre Band. Ich war damals als 15-Jähriger, durfte da schon ab und zu reinschnuppern, 15, 16 Jahre alt.
Aber was war das da? Was haben die für Musik gemacht?
Die haben damals, und das ist eigentlich das Krasse, die haben damals schon eigene Musik gemacht. Die haben eigene Rockmusik gemacht, haben auch Covers gespielt, die Purple und so, aber haben schon eigene Sachen gemacht. Die haben sogar eine Platte gemacht.
Krass.
Ja, die Platte, und wie gesagt, Vinyl haben die halt damals, das war echt krass, gestartet hat das in einem von den kleinen Kellerräumen und als sich das dann weiterentwickelt hat, kam dann auch noch ein Schlagzeuger dazu, was ganz witzig ist, der Hahnreiter Rudi, ein Profi-Schlagzeuger, ein studierter Schlagzeuger, der hat dann beim Stülberger Ludwig bei Swamp gespielt, ich kann mich noch gut erinnern, auch lange Haare damals alle gehabt und das war der letzte Schlagzeuger mit meiner Schellachs-Band, den habe ich dann bei Schellachs irgendwann mal geholt durch Zufall. Der hat dann mit mir auch noch gespielt ein paar Jahre bei Schellachs. Also ihr, was da für Geschichten gibt. Und wie gesagt, die haben damals eigene Songs schon geschrieben und das war revolutionär. Und das hat sich dann entwickelt. Der Kurstall ist umgebaut worden. Ich weiß es noch gut, der Bauer Hansi, der Pfiff, sagt man in Wartenberg, der war damals mega engagiert, ein super Macher, der hat zwar nicht in der Band gespielt, aber der hat alles gemacht. Der war Maurer, der hat den Kurstall mit umgebaut, der war Helfer, der war Techniker, der hat Schankkenner gemacht und ausgeschenkt, der hat das alles gemanagt, dass es da drin läuft. Das war irre, also was der Hansi da geleistet hat. Und ich weiß noch gut, der Hansi hat dann mir mal ein bisschen mitarbeiten lassen. Einmal war ein Event, hat der Hansi zu mir gesagt, du, wir müssen da beim Grüpper um einen Schaumstoff fallen, wir müssen hinten den alten Misthaufen mit Schaumstoff auslegen, wenn da hinten Leute, dass da, wenn da einer runterfällt, dass da nichts passiert. Ja, also, ihr, muss sagen, es war krass. Und die beste Geschichte finde ich eigentlich das hat sich dann etabliert und auch zum Teil Münchner Rockbands waren scharf drauf, in Wartenberg, im Kurstall, im Swamp zu spielen.
Krass, also wie groß war das? Wie viele Leute haben dann eingepasst?
Das war gar nicht klar, kannst du dir vorstellen, das war eine größere Scheune, ich sage jetzt mal so wie bei deinen Eltern daheim, wo der Flohmarkt drin ist, auch so ein größeres Etablissement da drin. Da haben die umgebaut und eine Bühne hingebaut und das war echt verrückt. Und das war also für damalige Verhältnisse, und da ist schon zum Teil auch Zugang. Das war zum Teil dann fast jeden Samstag, dass da irgendwas war. Entweder Swamp hat gespielt oder irgendeine Münchner angesagte Band. Gell? Und irgendwann, das weiß ich noch gut, das hat mir der Ludwig mal erzählt, haben die halt auch Kollegen von der Wartenberger Markerbahn in Ökland, ich glaube, das war der Heimberne und
Heimberne Senior.
Genau, und der Brauner Heinz, jetzt weiß ich gar nicht, ob der Heinz auch in der Band gespielt hat oder nicht, aber die zwei wurden einmal eingeladen, das waren halt damals Fußballtrainer von den Jungen und da haben die gesagt, kommt halt einmal vorbei, gell? Und ich glaube, das darf man halt auch sagen, auch wenn man den Namen jetzt genannt hat. Und dann haben sie das halt einmal angeschaut. Ich glaube, der Heimberne, der hat damals die große Trommel gespielt in der Markerbahn. Und dann haben sie das halt auch mal angeschaut. Und da ist natürlich schon zur Sache gegangen da drin, gell? Musikalisch und anderweitig. Und dann sind die zwei, ich glaube, ein, zwei Tage später dann beim Furter Wirt in Wartenberg am Stammtisch gesessen. Und dann muss der Heimberne gesagt haben zu den Stammtischbrüdern, hat er gesagt, so stell ich mir in der Hölle vor. Und das ist natürlich auch eine lustige Sache. So viel zum Generationenkonflikt, was die Musik betrifft. Aber die waren auch sehr aufgeschlossen und haben sich da gefreut, dass sie eingeladen waren, sagen wir es mal so.
Ja, also, super.
Tolle Sache. Und also jetzt höre ich einfach mal auf an der Stelle. Über Schellachs haben wir schon geredet. Über das Lupis haben wir schon ein bisschen geredet, aber vielleicht kannst du noch mal was sagen zum Enzian-Trio. Und du kannst vielleicht auch noch was sagen zu Papers an. Das waren zwar keine Wartenberger, aber Langer Preisinger Ursprung.
Ja, da waren aus Langer Preisinger.
War auch dein Kollege, der Georg.
Genau. Fangen wir mit der Markerbahn. War der Gründer mein Vater. Da waren viele Wartenberger dabei. Fast ausschließlich Wartenberger waren dabei. Die haben sich gegründet zur Mitte der 60er Jahre. Da hat das Volkfest angefangen in Wartenberg. Und dann so Anfang der 70er Jahre hat dann mein Vater noch gemeint, er muss noch eine weitere Band gründen, weil das gelang ja nicht. Ganz merken ist von meiner Mutter, die hat gesagt, ja, gelangt es noch nicht mehr Musik spielen. Jetzt Wochenende weg und dann noch die paar Samstag, wo an der Donau frei waren, da hat er dann mein Enzian-Quartett. Zuerst mein Enzian-Trio, das war dann mein Vater, der Ertl Alfred vom Schorsch, von unserem Schlagzeug, der Vater und der Heinz, Fremdheinz.
Genau.
Am Schlagzeug und später ist dann noch der Sensor dazugekommen. Enzian-Quartett, also die haben dann schon in Wartenberg alles gespielt, was sie gegeben hat. Faschingsbälle, und da hat es ja Faschingsbälle gegeben in Wartenberg, das war ja Wahnsinn. Und Veranstaltungen hat es gegeben. Und die haben da rauf und runter alles gespielt. Ja. Und von daher war das natürlich für uns ein Glücksfall. Unsere Väter haben schon Musik gespielt. Von daher war der Weg eigentlich schon fast vorgegeben. Herbert und Toni, einer Vater, hat ja Musik gespielt. Tangolinus, Blue Rivers. Da waren auch die Instrumente da. Und natürlich auch haben wir dann...
Also der Breimeister quasi.
Breimeister. Oder? Da haben wir dann den Hobbyraum da unten gekriegt. Und das war ja damals der Wahnsinn. Wir haben da... da unten gehen, haben wir da unten probt und da hat sich die halbe die Jugend von ganz Wartenberg hat sich damals getroffen. Da war ja, jetzt Wochenende war der Hof voll, lauter Autos, Radl, Moped, alles hat sich da unten getroffen. Da haben wir, wenn wir probt haben, da war es gerade voll da unten. Dann waren da Partys unten, da haben Leute aus und eingegangen. Also das war genau wie beim Stühlberger. Die Familie hat das so akzeptiert.
Sehr tolerante
und tolerant
Leute.
Tolerant waren die da. Also das war schon echt ein Glücksfall für uns, ja, dass wir da den Proberaum gehabt haben damals in der Zeit. Also das war schon echt.
Man muss sich wirklich wundern, dass die Eltern da so mitgespielt haben. Die Stühlbergers jetzt oder in dem Fall der Neumeier.
Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Die Lärmbelästigung und da ist so oft bis um vier in der Früh sind da Leute aus und eingegangen. Wild Fremde teilweise. Also das war schon echt tolerant von den Leuten.
Ja, ja. Ich wollte noch eines erwähnen, das habe ich vorher vergessen. Es gab noch eine Band Anfang der 80er Jahre, die kennst du auch. Ich habe den Namen schon mal erwähnt, da war der Furtner Georg mit dabei, der hat Gitarre gespielt.
Scorpion.
Dann Five Seasons.
Haben wir da nochmal Scorpion geheißen?
Von Kondurhaus Sey, genau. Und dann auch einer aus Wartenberg, der Kreuzer Schorsch, der Kreuzer Georg.
Der war auch dabei bei den Scorpion.
Der guter Gitarrist, sag ich mal, glaube ich.
Genau.
Dann dieser Postbischil, der vorher mal bei Örlebert gespielt hat, der war mit dem Bass dabei, gell. Mhm. Und dann haben sie noch zwei gehabt, die, ich glaube, einer aus Freising, ein guter Schlagzeuger, und einer sogar aus Saint-Louis, der Keyboards gespielt hat. Mhm. Die waren auch ein paar Jahre unterwegs und haben Faschingssachen gespielt, haben auch Hochzeiten gespielt in der Gegend. Also interessant, was doch da alles...
Locomotion,
genau.
Hat's auch gegeben. Da war der Babinger Hans dabei.
Der Babinger, genau.
Der Reinbold nochmal, der Bass, Pötschke war dabei.
Genau, stimmt.
Ja, die Band hat's auch gegeben.
Jawohl.
Und ja, wie gesagt, und
Papersan vielleicht nochmal kurz.
Papersan, genau. Erwähnt. Da ist ja dann der Schorstand dazugekommen. Das war dann unser Ärgernis, warum dass wir dann eigentlich 84 auseinandergefallen sind. Weil wir haben damals tatsächlich nur eine Parallelband gehabt mit eigenen Stücke. Da war dann der Schorsch am Schlagzeug damals dabei, ich an der Gitarre, der Pötschgebäder am Bass und noch einer aus Taufkirchen war da mit dabei. Und da haben wir auch dann Open Airs gespielt in Moosburg und Erding. Und damals war dann eben der von langer Preisung, der Gitarrist, der Schaffer-Robert.
Der Schaffer-Robert,
der war dann da immer mit dabei und hat uns da angehört und hat dann der Schorsch sogar gefahren am Schlagzeug und hat den quasi dann abgeworben und dann, so ist dann der Schorsch damals zu Papersan gekommen.
Papersan war damals eine absolute Top-Band.
Das war die Band.
Das war die Tanzband bei uns, also aus unserer Gegend.
Ja.
Da muss man neidlos anerkennen, das waren damals die Besten in dieser Zeit.
Genau.
Ja. Da haben wir mit Jellax nicht hier erkennen, wir waren auch gut unterwegs, aber Papersan war damals, die haben die Top-Events gespielt und da waren noch, weiß ich noch gut, weitere Namen fallen mir jetzt gerade nicht ein. Der Wiedelmarty war noch dabei, der hat Keyboards gespielt, kennst du wahrscheinlich auch.
Dann der von Christians Musikladen.
Ja, ich weiß jetzt den Namen bloß nicht mehr genau. Aber das war eine Top-Band für damalige Verhältnisse und die gibt es ja schon länger nicht mehr und der Schorsch ist ja dann dazugekommen, gell. Hat mich auch gefreut für den Schorsch, dass er da hat einen guten Hafen gefunden.
Genau, bei uns hat dann der Mani aufgehört damals, der war von den Caribbean Dreams, Gründungsmitglied von der Revival Gang, hat dann 2004 beschlossen, er hört auf. Und dann haben wir natürlich, das war dann für uns ein bisschen schwierig, weil wir einen Ersatz finden haben müssen. Und dann tatsächlich war das genau dann der Zeitpunkt, wo sie Papersan aufgelöst hat. Und der Schorsch war dann nicht abgeneigt, dass er bei uns einsteckt. Und wir waren dann überglücklich, weil der Schorsch ist natürlich erst einmal ein super Schlagzeuger und zweitens einmal ein Wahnsinnssänger.
Mhm. Ja, ja.
Und das findest du nicht oft, dass ein Schlagzeug gut singen kann.
Das stimmt.
Das war für uns eine absolute Bereicherung. Und jetzt sind wir mit dem Schorsch seit 20 Jahren beieinander und die Band gibt es seit 25 Jahren in der Besetzung.
Wahnsinn. Aber es gibt immer wieder neue Pflanzen, die auch hochkommen.
Ich sage jetzt mal,
ja gut, die schon wieder kennt man natürlich, wo der Grundsieder Maxi spielt als Sänger, Gitarrist, die sind ja natürlich über Wartenberg hinaus weit bekannt, die schon wieder mit Löchle und so weiter. Also gibt es ja auch schon seit einiger Zeit, ich glaube 2013 gegründet. Und mein Bursch spielt da seit 2015 mit, der Felix, genau.
Mhm.
Die sind auch nach wie vor gut unterwegs und das macht da immer Spaß, da hinzugehen. Die sind ja auch wieder am Nikolaiberg, glaube am 24. Juli beim Kultursommer, wo immer die ganze Wiesn voll ist. Macht immer großen Spaß. Ich hoffe, bei uns wird es noch mehr. Ja, das macht Spaß. Und ich wollte eigentlich nur erwähnen, es gibt noch eine Band, eine Verwandtschaft von mir.
Mhm.
Und zwar meine Cousine, die mit ihren Eltern damals vom Ranft Anton aus Kanada ausgewandert ist. Meine Cousine Rita, die ist leider vor 2 Jahren verstorben. Aber da gibt es 2 Töchter. die quasi auch Wartenberger Wurzeln haben, die Sonja und die Tanja. Die spielen in einer kleineren Formation, die machen Country, Rock und Pop. Beides tolle Gitarristinnen, beides tolle Sängerinnen. Muss man gehört haben, die haben zum Beispiel beim Hertel schon gespielt, das Sommerfest, diverse Events in der Umgebung, auf dem Simflut oder in Landshut zum Beispiel, in verschiedene Lokale. Eine tolle Band, einfach gehst da rein, hörst du das an und fühlst dich gut. Kann ich auch nur empfehlen. Also es kommen immer wieder Bands nach und die Musikszene, es gibt bestimmt viele, die wir jetzt noch vergessen haben.
Also mir fällt noch einer ein, da habe ich zufällig meine Autogrammkarte im Flohmarkt gefunden. Das ist vom Schuster Rudi, der Bruder. Der ist Luxemburg.
Luxemburg Singers war der dabei,
genau. Die müssen relativ bekannt gewesen sein damals.
Ja, auf alle Fälle. Ein paar Platten gemacht, waren im Funk und Fernsehen vertreten, ja.
Weil du das sagst, also ich glaube, dass der, also das war ein Top-Musiker, ich glaube, dass der sogar dort ein Trompeter war, soweit ich das noch weiß. Und das war damals ist schon eine Zeit lang her, kann man sagen, aber damals war das ein Top-Musiker, sage ich mal. Und ich glaube, dass er Wartenberg ziemlich stolz war, dass er da dort es so weit gebracht hat, bei so einer tollen Formation mitzuspielen. Ja. Aber guter Hinweis, ja.
Was waren damals so die Szenenkneipen oder Säle, wo man spielen hat müssen? Also ihr habt vorher schon, glaube ich, Hofstadion, Gundihausen. Was?
Gundihausen war jetzt nicht so viel für Live-Bands. Also wir haben tatsächlich bis zum Schluss haben wir noch etliche Auftritte gespielt. Also mit der Revival-Gang tatsächlich, aber zu der Zeit war eher Disco angesagt. Aber was zu unserer Zeit so war, ja, die typischen Säle wie Hofstadion, Geiselbach, Forstern, Fiditzenzee, Kai, Irlbach, das waren so die angesagtesten. Und da war es natürlich, wenn du da als Band drin warst, dann hast du gewusst, du hast an dem Samstag spielst du da, an dem Samstag spielst du da. Das war natürlich schon Highlight. Und für uns damals, Bründelsturm, das war natürlich da.
Ja, Bründelsturm in Wartenberg.
Heimspiel.
Das war ein Heimspiel, das war nicht Traum. Und da haben wir waren damals 15, 16 Jahre alt, wir haben noch keinen Führerschein gehabt, wir haben das Zeug mit dem Bulldog hintergefahren oder mit dem Lotterwagi, haben wir das Musikzeug hintergefahren. Also das war schon. Und dann hat uns ein Breimer Sadone, einer Vater, hat uns dann rumgefahren mit dem Hänger und mit dem Auto. Damals, wir waren 15, 16 Jahre alt.
Ja, was ich einfach auch noch gut finde, ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen, also diese ganzen Lokale, die gibt es in dieser Form nur noch bedingt. Aber was auch toll ist, zum Beispiel vorletztes Jahr, wir haben auf dem Simflut erstmalig gespielt zum 30-Jährigen. Das war 2024. Ich muss auch sagen, was so Festivals wie Simflut in Erding für die nähere Umgebung auch leisten, das ist phänomenal. Ja. Da spielen an jedem Abend auf zwei Bühnen, spielen da zwei bis drei Bands oder teilweise sogar mehr ab 17 Uhr. Das ist eine Vielfalt, die du da hast. Und auch in Freising, ich glaube, jetzt gibt es wieder das Uferlos-Festival. Also das ist bei uns quasi vor der Haustür. Auch da eröffnet sich, bin ich der Meinung, auch für junge Musiker Möglichkeiten. Und was ich auch gut finde, das sind so Städte, Veranstaltungen wie jetzt in Landshut nach der Blauen Wunder, wo jetzt in 25 Lokale in jedem lokalen Liveband spielen. Oder in Erding hat es das schon gegeben. Oder wir waren jetzt vor kurzem in einem Markt in der Oberpfalz. Das ist einfach eine irre Stimmung und du hast einfach Leute, die gern da hingingen und einfach von Kneipe zu Kneipe gingen und sich Musik hören.
Und die Chance für junge Nachwuchs.
Die Chance für junge Nachwuchs,
ja. Genau. Ja, Ding, wie man der Wein vergessen, an Zahi, Hinterhof Zahi, bevor er aufgehört hat,
das darf man nicht vergessen.
Gute Bands da gehabt.
Der hat super tolle Künstler da gehabt. Schade, dass das Lokal in der Form nicht mehr gibt. Ich war da auch ein paar Mal draußen, da habe ich so Blues-Gitarristen gehört. Also das war richtig, richtig gut und der hat wirklich tolle Musiker da gehabt.
Ja. Und vorher war noch Gast aus der Post beim Furtner, haben den neuen Kinosaal umgebaut, der Heinz, und da haben wir ein paar gute Bands gespielt.
Ja.
Putz, was auch die, weiß nicht, ob sie kennst, aus Berglern Angel war, Ivi dabei war, genau, und die Heidenreich-Brüder.
Ja, genau, die Heidenreich-Brüder.
Die haben sogar Platten damals aufgenommen, die habe ich dann daheim, so ein Single.
Was noch, gehen wir Tiefenbach, da haben wir auch
Tiefenbach.
Haben sie auch das Wirtshaus weggerissen erst vor ein paar
Jahren. Ja, genau.
Musik, da wird das geheißen.
Axels Musik-Café, irgendwie so mal.
Genau.
Das war ganz bekannt. Und damals nicht Tanzbands gespielt, sondern tatsächlich auch Rock, Beat, alle Classic-Rock-Bands haben da gespielt. Das war schon ganz
gut. Vergessen darf man natürlich nicht Gammisdorf in der Nähe von Moschberg. Da war ich als Jugendlicher
Zirkus.
Oft drüben. Ja. Im Zirkus, das war natürlich Wahnsinn, was da für Bands auftreten sind. Das
Nirvana hat auftreten.
Nirvana, ja. Das war unvorstellbar. Mhm. Da waren die top of the top, also die alle eigene Songs und so weiter gemacht haben. Also das war für uns damals schon unerreichbar. Mhm. Aber man ist halt hingefahren, man brauchte ja auch irgendwelche Sachen, die man nicht unbedingt immer gleich selber machen kann, sage ich mal. Auch Dinge, die weiter entfernt sind. Ja, war schon spannend.
Gut, dann darf ich mal sagen, nur eine Frage zur Musikszene. Was erwartet die Zuschauer vom Rockfestival 2026, Wolfi?
Gute Klassik-Rock-Lieder, Lieder aus den 60er, 70er, 80er. Von unserer Seite so original, wie es geht. Das ist unser Anspruch tatsächlich. Wir sind jetzt keine Band, die irgendeine eigene Note auf die Lieder draufdrucken möchte, sondern wir möchten einfach die Lieder so original wie möglich zum Spielen und aus allen Epochen und von diversen Bands. Also wir konzentrieren uns nicht auf eine Band, sondern auf mehr Bands. Von daher glauben wir schon, dass für jeden was dabei ist. Also wir haben Eagles dabei, CCR, Beatles, Poco, also allen Sparten haben wir was dabei, also das ist mit Sicherheit für jeden was dabei. Ja.
Super.
Ja. Hans, noch also das ergänzt sich eigentlich ganz gut, weil wir sind natürlich abgestimmt, Wolfi, dass wir nicht das gleiche spielen, das ist klar. Also wir sind auch keine Band, die eigene Songs produziert, sondern wir versuchen Classic Rock in dem Sinne, das sind ja die Songs, sage ich mal, 60er, 70er, 80er, teilweise 90er Jahre, so zu spielen, mit einer gewissen zwangsweise mit einer eigenen Interpretation, weil wir haben ja keinen Keyboarder. Ich bin ja nur der Sänger, ich spiele ja nicht Keyboards. Insofern müssen bestimmte Sachen, die normal bei anderen Bands der Keyboarder übernimmt, müssen unsere Gitarristen irgendwie mit übernehmen. Also haben wir eine gewisse Interpretation dieser Songs mit drin. Und ja, wir freuen uns natürlich auch riesig, dass wir da, ich sag's mal, gemeinsam mit euch den Berg beben lassen. Der wird beben. Also,
es wird auf jeden Fall eine gute Stimmung geben.
Es wird eine gute Stimmung geben.
Da sind wir uns sicher, weil wir sind alle gut drauf.
Wir sind gut drauf, wir sind top motiviert. Und wir freuen uns natürlich schon, jetzt sind noch knappe 14 Tage hier. Und ich bin sicher, das wird wirklich gut. Und wir haben auch in Ergänzung zu euch natürlich auch Songs, die viele Leute kennen werden, zum Mitsingen, zum Mittanzen. Ich glaube, es wird auch eine Tanzfläche vorne in der Wiesn aufgemacht. Da gibt's ja viele Leute, die sich gerne auch bewegen. Ja. Im Endeffekt dann nicht nur am Biertisch oder so sitzen. Ich bin sehr davon überzeugt, das wird ein toller Abend werden für alle, die da sind und insbesondere natürlich auch für uns. Wir werden das auch wahrscheinlich nicht vergessen und ich freue mich riesig, dass es uns einfach nach langer Musikerzeit mal gelungen ist, dass der Revival Gang und die Nokala gemeinsam auf einer Bühne stehen.
Na, also das wird echt bombastisch, man lässt bei dem Berg so richtig
genau.
Leben.
Und wir machen sogar einen gemeinsamen Song, aber wir verraten noch nicht, was ja, das super. Ist.
Genau.
Gemeinsamer Song ganz am Schluss, den kennt ja jeder zum Mitsingen und da freuen wir uns schon riesig drauf. Gell? Mhm.
Super. Ja, cool. Also jetzt haben wir recht viel von euren Bands gehört, von der Wartenberger Musikszene und jetzt darf mich noch ein paar persönliche Sachen interessieren. Gehen wir zu den Rapid-Fire-Questions.
Gut.
Riffi, fangen wir mit dir wieder an.
Ja.
Gibt es etwas in deinem Leben, das du unbedingt noch lernen möchtest?
Lernen jetzt nicht direkt.
Also machen möchtest.
Aber die eine oder andere Reise, genau, das wäre der Plan, ja. Aber irgendwas, was lernen, nein, aber reisen tue ich gern. Also die eine oder andere interessante Reise auf alle Fälle, ja. Ja.
Und wohin hast du?
Völlig offen. Also da bin ich weltoffen tatsächlich, ja.
Hans, hast du irgendwie?
Also, ich sag's mal so, ich bin glücklich, dass ich ein recht erfülltes Leben bis jetzt haben durfte, beruflich wie privat. Recht erfüllt heißt natürlich auch, dass viel los war, sag ich's mal so. Und das ist auch mein Weder auf gut Bayerisch. Ich bin jetzt auch ein Aktivrentner, der viel macht. Mein Bub baut ein Haus, da bin ich stark engagiert.
Enkelkinder?
Ich habe drei Enkelkinder, die brauchen eine gute Beschäftigung. Das ist auch eines meiner Top-Leidenschaften, die mit den Kindern was Gutes zu machen. Ich bin total happy, dass ich mich jetzt, wenn ich nicht mehr Vollzeit arbeite, mich stärker um die Musik und so Sachen kümmern kann, jetzt gemeinsam mit euch jetzt das Rockfestival gut zu gestalten. Also mit den Reisen, da sage ich mal ja, mache ich gerne mal, wenn ich mal wieder Zeit habe.
Fahren wir nach Südtirol?
Ja, fahren wir nach Südtirol, das ist eine gute Idee. Ich bin jetzt keiner mehr, der so extreme Fernreisen unbedingt machen will. Also ich sage jetzt nicht, ich muss unbedingt noch 8 Wochen nach Neuseeland. Wenn sich das ergibt, ist das schön, aber ich bin auch happy mit dem, was man hier in der Umgebung machen kann.
Ja, Wartenberg ist ja schön. Du musst eine wegfahren. Gell?
Wartenberg ist ja schön, ich meine, das sieht man an meinem T-Shirt. Ne? Was steht da drauf? Tegernsee statt Tegernsee.
Das trifft's.
Ich bin ja am Tegernsee aufgewachsen, hab's ja mitgekriegt. Meine Mutter hat ja damals den Tegernsee.
Oh ja, die Geschichte kannst du auch noch mal erzählen.
Ach so, ja. Ja, kann ich gern machen. Jetzt gleich oder später? Nein,
erzähl's gleich.
Also, ich erzähl's gleich. Meine Mutter hat ja damals, für die, die es nicht wissen, die Mathilde Ranft, hat ja damals quasi die Idee gehabt, am Tegernweiher irgendwie eine Bude aufzustellen, wo man dann ein paar Getränke kaufen kann, ein Eis und vielleicht ein paar Wurstzimmen und ein paar Essiggurken. Und das haben sie dann auch durchgezogen. Und sie hat sich dann mit meinem Vater zusammen und mit ihrer Schwester, mit der Frau Kumplinger, mit der Kumplinger Nore und mit dem Kumplinger Franz, das der Mann von, also mein Onkel quasi, die haben sich dann zusammen da und haben dann gemeinsam am Tegernsee quasi, ich sag's mal, so eine Art Bräderbude aufgestellt, wie heute am Christkindlmarkt. Da hat's auch Eis gegeben, mit Trockeneis gekühlt. Da hat's die legendären Stülberger Wurstsemmeln gegeben mit den Essiggurken. Da hat's ein Bier vom Reiter gegeben und vielleicht noch ein paar Gummiteifchen und so weiter. Und das war's dann. Und das Ganze hat sich halt dann über die Jahre entwickelt. Es gab wenig Bademöglichkeiten, muss man dazu sagen, die auch das Landratsamt Ehring war sehr interessiert daran, dass man als Naherholungsgebiet den Tegernsee weiter ausbaut und gab sich dann die Möglichkeit quasi, dass man, ich glaube, das war Anfang der 70er Jahre, dass man dann was Größeres hinbaut. Ich war ja quasi als Kleinkind, als Baby da oben und bin da dort aufgewachsen und mit meinem Cousin, mit dem Rudolf Gumplinger, durften wir dann auch mitarbeiten und mitgestalten. Das war manchmal nicht einfach. Wir durften Autos einparken, damit alle recht ordentlich drin gestanden sind. Wir durften im Kiosk bedienen. Und ich habe zu meinen Enkeln immer gesagt, ich war mein bester Kunde. Ich habe dann ein Nocker-Eis verkauft und zwar selber gegessen. Das gefällt den Kindern natürlich. Aber wir haben auch Verpflichtungen gehabt, der Rudolf und ich und mit unseren Eltern gemeinsam. Wir mussten auch und durften den ganzen Müll drüben am Tegernsee einsammeln am Abend und entsorgen. Das war auch eine Verpflichtung, die wir vom Landratsamt bekommen haben. Und wie gesagt, meine Eltern und die Familie Gumplinger, die haben dann Anfang der 70er Jahre den Kiosk gemeinsam aufgebaut und den Parkplatz betrieben. Und der Kiosk, man kann sagen, der ist eigentlich fast unverändert vom Gebäude her. Heute betreibt ihn ja der Franzl. Was uns sehr glücklich macht, weil die machen das wirklich super gut und ich bin auch oft um. Auch mit meinen Kindern war ich erst wieder um und wir kehren da ein und das gefällt denen. Und die ganzen Toilettenanlagen, den Kiosk, diese ganze Infrastruktur, da hat uns als Landratsamt damals geholfen, das aufzubauen mit Strom und Abwasser und solche Sachen.
Aber den Kiosk hat genau. Eure Familie gebaut oder hat das Landratsamt
hingestellt? Nein, den Kiosk, der Kiosk war eine Privatinvestition der Familien Gumplinger und Ranft.
Ah, okay.
Ja. Und das Landratsamt hat natürlich mit unterstützt, aber der Kiosk, der ist damals gemeinsam aufgebaut worden. Ja, und den hat er dann, meine Eltern, meine Familie ist er dann aus dem Kiosk-Thema irgendwann einmal auch altersbedingt ausgestiegen. Mein Cousin, der Rudolf Gumplinger, was ja jeder hat, das ja weiter betrieben.
Ja,
und über Jahre toll gemacht. Und irgendwann hat der Rudolf auch gesagt, es wird Zeit für einen Generationenwechsel. Dann hat sich ja der Anton Müller vom Hotel Reiter, ich glaube 10 Jahre fast übernommen, auch toll gemacht. Mhm. Und jetzt eben seit letztem Jahr macht's der Franzl mit der Simone. Und ich muss sagen, ich bin glücklich als ein Mann mit Vorgeschichte, was den Kiosk betrifft, dass die junge Generation das so toll macht. Und ich bin da sehr gerne oben. Und ich muss sagen, ich war neulich erst vor ein paar Tagen wieder dort und unter der Woche, am Dienstag, war da am Abend der Garten voll. Die Leute waren happy, die machen ein gutes Essen und ich habe es vorher schon erwähnt, was ich total toll finde, dass man da oben auch einmal den einen oder anderen Musik-Act.
Genau.
Ich wollte mich schon mal bei der Simone bewerben, hatte gesagt, du, ich habe keinen Termin mehr frei heuer. Dann sage ich, ja, dann machen wir nichts.
Ja, ich habe heute erfahren, dass am 8.8. die Revival Gang
schon. Genau, richtig.
Das weiß ich.
Richtig, ja. Das hat mir Simone auch gesagt. Ja. Da sind wir natürlich dort am 8. August.
Freilich.
Das wäre bestimmt toll und wir werden euch hochfeiern.
Wir freuen uns ganz narrisch, weil das war letztes Jahr wirklich super schön, obwohl das Wetter nicht so toll war, aber das war Wahnsinn. Die Leute waren, also es waren viele Leute um und war Stimmung super. Es war echt schön.
War noch mein Geburtstag. Zufällig.
Also so weit zu der Geschichte vom Tennersee. Und deswegen habe ich ja das T-Shirt von Billmeyer Wolfi gekauft. Tennersee statt Tegernsee. Weil ich sage, bei uns in Wartenberg ist einfach so schön und ich habe keinen Stress. Am Tegernsee, wenn ich fahre, brauche ich 2 Stunden mit dem Auto bei dem ganzen Verkehr. Am Tennersee bin ich in 5 Minuten mit dem Radl um.
Ja, super. Kleine Zwischengeschichte, super. Wolfi, hast du noch andere Leidenschaften oder Hobbys außer der Musik?
Also tatsächlich, Musik spielen ist tatsächlich meine größte Leidenschaft. Radl fahren, ab und zu Motorradl fahren, Skifahren. Wir gehen mal mit der Band auch zum Skifahren einmal im Jahr. Also das ist wirklich eine sehr enge Freundschaft innerhalb von der Band. Wir gehen mal miteinander Motorradl fahren, haben wir auch schon gemacht. Von daher, ja. Also aber größte Leidenschaft ist Musik. Motorradl fahren, Skifahren, Radl fahren, Laffer.
Mhm.
Das sind so die.
Hans, bei dir? Also ich habe die Liste bei Laffer sehen. Also.
Ja, also.
Joggen.
Ja, laufen wir miteinander.
Ja, können wir gerne mal machen. Ich laufe gern. Ich laufe immer die 5 Berge in Wartenberg, weil früher bin ich immer am Tenerweiher in meiner quasi früheren Heimat gelaufen, aber in einem gewissen Alter muss man auch schauen, wenn man mal irgendwie umfällt oder einen Kollaps kriegt, dass man gefunden wird. Und am Tenerweiher sind nicht so viele Leute unterwegs. Also laufe ich immer in Wartenberg die 5 Berge. Und da habe ich neulich einen Michi getroffen. Das hat mich natürlich recht gefreut. Aber ich sage mal, meine größte Leidenschaft, ich meine, das ist vollkommen klar, das ist meine Familie, meine Enkelkinder. Ich habe 3 Enkelkinder, fast 9 Jahre, fast 6 Jahre und ein Kleiner, der ist fast 2 Jahre. Das ist natürlich eine tolle Sache. Mit denen beieinander zu sein, ist eigentlich meine größte Leidenschaft und da hänge viel Energie rein. Und natürlich dann die Familie und dann kommt natürlich auch bei mir die Band und Musik. Ich mache ja neben der Band ab und zu auch noch das eine oder andere Projekt. Ich durfte vor kurzem bei der Muttertagsfeier von der katholischen Frauengemeinschaft in Wartenberg im Pfarrsaal spielen. Da bin ich halt dann drin mit schönen Trachten, mit Lederhosen in Tracht, spiele mit dem Akkordeon, halt dann keine Rocksongs, sondern spiele halt dann, was weiß ich, Eine Reise ins Glück oder Rudi Schurike, Du schwarzer Zigeuner und Sachen, wo die Leute auch Freude haben. Und ich muss sagen, das wird super angenommen und die Damen, die da sind, sind auch nicht mehr vom jüngsten Semester, die sind total aufgeschlossen, die machen super mit und ich stehe einfach fest, für mich als Wartenberger, mir gibt es brutal viel, ein Stück weit da ein bisschen wieder was zurückzugeben mit dem, was ich vielleicht beitragen kann. Und ja, ich habe auch schon ein paar Mal Weihnachtsfeiern gespielt, dann singen wir gemeinsam, da spiele ich dann mit dem Klavier, mit meinem E-Piano, da spielen wir dann Weihnachtslieder und singen gemeinsam. Und das mache nicht bloß ich, muss ich dazu sagen, da gibt es 3, 4 Leute, die sich da engagieren. Das ist der Schollmeier Bernd, der zweite Bürgermeister, der Peter Bissacher, ist da auch immer wieder. Und vielleicht gibt es nur den einen oder anderen, den ich jetzt nicht im Kopf habe, aber wir wechseln uns da ab. Und das macht mir einen ganz großen Spaß, sowas auch zu machen, sage ich mal. Und gerade jetzt auch in Wartenberg zu machen, weil das ist ja immer ganz toll. Ne? Ja. Und ich habe dann die Damen eingeladen, auch auf das Rockfest einmal am 13. Juni zu kommen. Da habe ich gesagt, wenn jemand von euch nicht kommen kann, hören der es auf jeden Fall, weil es wird laut.
Also dann hast du schon beide im Fankreis mit dabei, gell?
Ja, genau.
Die Gruppis,
genau.
Wolfi, was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst?
Bei der Frage ist mir tatsächlich auch nichts eingefallen.
Hans, gibt's bei dir was?
Ja, mir ist schon was eingefallen. Also ich bin ja einer, das habt ihr ja schon gemerkt, ich bin ein ungeduldiger Bursche. Also ich möchte ja Dinge relativ schnell mal voranbringen, aber ich habe schon gemerkt, was ich noch dazu lernen kann, dass man einfach noch ein bisschen geduldiger wird. Ne? Also bei den Kindern, mit den Enkelkindern, ich habe es schon erwähnt, mit denen bin ich voll benannt, da musst du halt auch manchmal ein bisschen geduldiger sein und ich bin jetzt auch gerade sehr stark engagiert, seit einem Jahr ungefähr auf der Baustelle von meinem Sohn. Da bin ich auch manchmal nebenan dann noch ein Bauleiter und darf Dinge organisieren. Und da muss man halt auch eine gewisse Geduld haben, weil mit den Handwerkern darf man sich nicht verscherzen. Das sind alles tolle Leute, die da arbeiten. Und da bin ich halt manchmal nur vielleicht zu ungeduldig. Da lerne ich gerade auch noch.
Das ist richtig.
Und wie gesagt, das sind ein paar so Sachen, wo ich sage, ich in meinem Alter kann da schon noch was dazu lernen.
Das ist tatsächlich auch tatsächlich Handwerkszeug zu Hause, ja, dass du mehr helfen kannst. Ja,
ja, da waren wir auch. Aber ich bin halt von Haus aus, mich werden nicht mehr ganz schwer ändern. Ich bin schon ein ungeduldiger Bursche, möchte Dinge schnell voranbringen, aber manchmal muss man halt auch lernen und sagen, jetzt ein bisschen langsamer und vielleicht mit ein bisschen mehr Geduld. Das ist das, was ich vielleicht lernen kann.
Schön.
Wolfi, hast du ein Morgenritual? Oder wir schauen so die erste Stunde von deinem Tag aus.
Also wenn ich in die Arbeit gehe, ganz normal aufstehen, duschen, Frühstück herrichten, vorbereiten. Aber ich habe tatsächlich ein Sonntagsritual. Da werden jetzt ein paar wahrscheinlich lachen, aber jeden Sonntag in der Früh um 7 Uhr gehe ich raus und laufe meine Runden einmal komplett rum um Wartenberg tatsächlich. Ja.
Okay,
da
das ist toll.
Laufe ich vor Richtung Kanal, also beim Stammitz vorbei und dann auf den Kanal drauf und dann Richtung Holzhausen, da vom Kanal runter, dann einen alten Skiberg beim alten Skilift drauf.
Ah, beim Schuster Rudi.
Beim Schuster Rudi rauf, Weißeberg runter und dann Herzieserberg wieder rauf. Und dann hintere Richtung Auenbach beim Schussmann Greiz. Dann bei der Birk vor und dann links abbiegen über die Römerschanze und dann über das Moos wieder rein. So, das
Wahnsinn,
ist
mein was Sonntags. Sind das Kilometer?
Gute 10 Kilometer.
Wahnsinn, wie lange brauchst
du? Zweieinhalb Stunden.
Ja. Ja. Krasse, krasse.
Du müsst mal gemeinsam laufen, weil ich bin ungefähr ähnlich schnell wie du, also auch langsam.
Ich bin wirklich langsam.
Die 5 Berg von Wartenberg, das sind in Summe dann mit einer Schleife außenrum auch 10 Kilometer und ich brauche auch gute 2 Stunden.
Und das genieße ich so richtig, weil da sieht man dann beschieden, dass es eigentlich Wartenberg ist.
Absolut.
Ja, mit so einem Herzieserberg
umstehst. Ja.
Absolut. Hans, hast du ein Morgenritual?
Ich habe ein Morgenritual, ja. Also normalerweise, wenn es jetzt nicht gerade so heiß ist wie jetzt, was so heiß ist, da gieße ich die erste Stunde, ich stehe auf und gieße erst einmal. Ja. Mein großen Garten, weil wir machen das bei den Schwiegereltern mit, weil die natürlich in einem höheren Alter sind und das nicht mehr selber machen können, da tue ich Garten gießen. Ja. Wenn ich nicht Garten gieße, dann bin ich hier in diesem Wohnzimmer, wo wir uns gerade befinden, liege da am Boden auf einer Gymnastikmatte und mache ungefähr dreiviertel Stunde Gymnastik.
Darum bist du so drahtig.
In meinem Alter muss man einfach noch mehr da, als wenn man jetzt jung ist, sage ich mal. Also ich bin da ein Fan davon, dass man seine Muskulatur und die Sachen gut erhält. Und ich mache relativ viel für das. Also darum tue ich auch Joggen, tue Radl fahren mit meinen Freunden. Joggen tue ich aber nur allein, Radl fahren tue ich nur mit Freunden. Und ansonsten mache ich mal Gymnastik, verschiedene Sachen und schaue mir nebenbei Nachrichten an. Und parallel versuche ich dann ein Frühstück herzurichten, weil meine Frau gerade dann ihre Eltern oben, die pflegt ihre Eltern und die hat da nicht mehr so viel Zeit wie früher. Und darum helfe ich ihr da. Das ist mein Morgenritual.
Dann kannst du ja praktisch einen Staubeier beim Yoga mitmachen. Habe ich heute erfahren.
Da kann ich mitmachen, genau. Ja. Wahrscheinlich, dass mich, weiß ich nicht,
aber wieder umgekehrt,
ist auch manchmal tricky. Das ist anstrengend.
Willst du mitmachen, mach ich mit.
Ja, genau.
Okay, ich habe halt schon, dass ich Monik gesagt eine Männerrunde brauche, wenn man Yoga macht. Da war ich auch dabei.
Wenn der Michi mitmacht, also Yoga, finde ich, habe ich jetzt schon gehört, mein Sohn macht das mittlerweile auch. Das ist eine tolle Sache. Also ich glaube, das muss man mal ausprobieren.
Sehr gut.
Wolfi, hast du einen Lieblingsplatz in Wartenberg?
Habe ich vorher schon erwähnt, ja, tatsächlich. Erstens bei Tennessee ist natürlich wunderschön.
Ja.
Nikolaiberg, Herzieserberg, das sind
schön. Mir kann es inspirierter sein, der Wolfi und ich, weil Tennessee ist auch mein Favorit, weil da bin ich halt aufgewachsen. Ich war da mein Lebtag lang und ich fahre immer wieder gern hin. Und ich finde, wenn man da hinfährt und ich fahre über die Kanalbrücke drüber oben, also die Tenner Kanalbrücke meine ich jetzt, und du fährst dann runter und fährst Richtung Kiosk oder zum Seen über, dann bist du in einer komplett anderen Welt.
Ja. Wie wenn du in Urlaub bist.
Das ist wie wenn du in Urlaub bist und das finde ich faszinierend. Und darum ist das mein absoluter Lieblingsplatz. Darum trage ich das T-Shirt vom Bilmer Wolfi. Und ansonsten sehe ich genauso, ich bin immer wieder auch mit Gästen, wenn die da sind, gehe Nikolaiberg auf. Dann sagen die, ich habe gar nicht gewusst, dass ihr so einen tollen Platz habt. Oder ich bin auch gern immer mal wieder am Herz-Jesu-Berg um und stehe da oben, wo diese Brotzeitbank ist und schaue da runter.
Ja,
da siehst du einfach die volle Pracht von Wartenberg, vom ganzen Umland. Und dann denke ich mir, Mensch, wir haben es richtig schön. Und ich verstehe, warum immer mehr junge Leute, also auch meine Kinder, die sind alle irgendwo unterwegs gewesen, warum die immer wieder gern und auch von meinen Freunden immer wieder gern nach Wartenberg zurückkommen und vielleicht da sogar Häuser bauen oder Wohnungen beziehen. Ich verstehe das mittlerweile sehr, sehr gut. Da hat man früher, wenn man jünger ist, vielleicht gar nicht so den,
ja, stimmt,
den Peil drauf. Aber wenn man sich das da so anschaut und verkörpert und was hilft es, durch Wartenberg durchzucken, außenrum oder die fünf Berge, wie es ich mache. Weil die fünf Berge, da kannst du nicht schnell laufen, da musst du eigentlich wirklich langsam da, sonst kriegst du einen Herzkasperl, aber dann siehst du da was.
Gibt es ein Fest, wo ich wie Wartenberg oder Veranstaltung, das auf keinen Fall müssen wir erst.
Eins ist, wo sie alle Jahre wiederholt, oder?
Ja, zum Beispiel.
Da wäre lange überlegt, ich meine, zur Volkfestzeit bin ich tatsächlich meistens nie da, weil da mein Lebensgefährte noch über, also Geburtstag hat und das sind meistens Wicker. Aber das Volkfest ist sicherlich ein traditionsreiches Festl, das man nicht missen sollte, ja.
Also ich sehe das genauso mit dem Volksfest. Ich gehe da gern hin. Ich bin jetzt nicht jeden Tag, aber ich gehe da sehr gern hin. Und ich muss sagen, ich triff am Volksfest in Bierzeit oder was weiß ich, letztes Jahr war ich mal beim, ich glaube, der Hertel Maxi oder der Hertel Hannes und der Maxi, die haben da eine wunderbare Hütten. Früher war ich da beim Gianni dort gestanden, den haben wir ja leider jetzt in Wartenberg nicht mehr. Aber da triffst du am Abend doch Leute, die du sonst das ganze Jahr nicht triffst. Und das ist für mich natürlich wunderbar, weil ich bin gerne einer, der unter die Leute geht. Und insofern finde ich das gut. Das Zweite, was ich auch nicht mehr missen möchte, ist, und da möchte ich mich auch nochmal bei der Gemeinde, beim Christian Pröbst und beim Schollmeier Bernd und bei allen, die da mitwirken, wirklich bedanken. Diese Initiative, wie man das auch weitergetrieben hat jetzt mit dem Kultursommer, auch dass man da lokalen Bands jetzt wie uns und auch andere die Chance gibt, nicht nur super Bekannte engagiert, das gehört auch dazu, wie ein Ringelstädter und Co., das finde ich auch toll. Mhm. Oder die Martina Schwarzmann, das war auch toll, wo die da war und andere.
Ja, und dass man Headliner brauchst, ja.
Dass man auch lokale Bands die Chance gibt, das finde ich schon einzigartig und man hört auch aus dem ganzen Umland, nicht nur aus der Verwaltungsgemeinschaft, sondern aus dem ganzen Umland, Landkreis Erding. Mhm. Der Wartenberger Kultursommer hat sich etabliert und es war total schade, wenn das nicht mehr war. Mhm. Und ich sag mal, ich hoffe jetzt, dass das auf jeden Fall die nächste Zeit, wo der Christian auch am Ruder ist, dass das erhalten bleibt. Da bin ich ja ziemlich überzeugt.
Mhm. Ist eine Bereicherung, ja, für den Markt.
Absolute Bereicherung.
Ja. Okay, mich jetzt zur nächsten Frage. Was würdest du dir zukünftig für Wartenberg wünschen, Wolfi?
Erst einmal, dass der Kultursommer tatsächlich so erhalten bleibt. Den kann man sicher nicht weiter ausbauen, aber der ist gut. Nein, vielleicht die eine oder andere Musikkneipe wäre vielleicht nicht schlecht. Ich weiß ja nicht, was es da mit den Gebäudlichkeiten da rund um den Marktplatz da so vorhaben. Aber ist da irgendwie so Musikkneipen oder Bar oder was weiß ich, was da dann so in den nahen Zukunft kommen könnte, das war schon schön. Aber wenn sich da irgendwas Gutes, Pfiffiges ergeben könnte, das der Marktgemeinde gut täte, das war schön. Ja.
Also du wirst lachen, ich habe mir was Ähnliches notiert. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, ich finde es zum Beispiel sehr bereichend jetzt im Sommer, dass der Franzl oben am Kiosk und die Simone, dass die was machen, aber das da in Wartenberg nicht schon auch in
kälteren Jahreszeiten.
Dass man da ein bisschen was hat. Mhm. Vielleicht auch sogar in bestehenden Wirtschaften, könnte man auch gut vorstellen, sage ich mal. Was ich auch gut finden darf, das sage ich jetzt einfach mal so unter uns. Ich finde nach wie vor, dass der Reitersaal eine gute Location ist.
Absolut.
Ich habe zum Beispiel meinen 60. Geburtstag in dem Reitersaal, obwohl der natürlich schon in die Jahre gekommen ist, unter allen Sicherheitsvorkehrungen, dass man den Hund irgendwie abstützt. Damals mit Anton, also mit Müller, Toni, habe ich meinen 60. Geburtstag im Reitersaal gefeiert mit 125 Leuten. Da haben drei Bands gespielt. Ja. die Überraschungsband war die schon wieder angespielt. Mhm. Das war super. Dann habe ich mit meiner Firmenband gespielt und am Schluss mit Nocala bis um halb zwei in der Früh drin.
Ja, hast du gar nicht feiern können, weil und du gespielt
Frau,
hast.
Meine Frau hat dankenswerterweise den Reitersaal hergerichtet und dekoriert. Das war irr. Mhm. Und ich habe viele Gäste gehabt, die waren da noch nie und die haben gesagt, wow. Und ich glaube schon, dass nicht schlecht wäre, wenn man in Wartenberg eine Möglichkeit hätte, wie den Reitersaal Oder vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, den Reitersaal wieder so weit herzurichten, wie auch immer, dass man da was hätte. Mhm. Das wäre aus meiner Sicht ein gewisser Wunsch, wo ich sagen würde, das würde sich vielleicht für Wartenberg oder die ganze Umgebung gut ergeben, wenn man da wieder was hätte in dieser Form. Und früher war das Highlight überhaupt.
Also wir haben tatsächlich auch noch drüber nachgedacht. Wir haben ja genau 9 Summer of 69 Partys gemacht. Ob man nicht nur 10. warten sollte.
Oh.
Ja, genau. Mhm. Und da haben wir auch schon mal spekuliert, in welche Räumlichkeiten kann man da gehen. Da ist auch ein Reitersaal gefallen, weil ob das nochmal so ein bombastisches Riesenfest wird mit über 1000 Leuten, das ist die Frage. Aber das war tatsächlich nochmal so ein kleiner Traum von uns. Die 10. Summer of 69 Party.
Beim Reitersaal, das war wirklich geil. Ja.
Aber ich muss sagen, vielen Dank nochmal für die Frage an den Michael, weil das sind Dinge, die kursieren dir schon im Kopf. Und wie gesagt, das war dann ganz witzig, auf meiner Geburtstagsfeier habe ich die Gäste begrüßt und ich konnte dann auch mit voller Inbrunst sagen, vor 38 Jahren haben meine Frau und ich da herin geheiratet und da war es auch so schön, habe ich gesagt.
Ja.
Und das war wirklich toll damals. Ja.
Gut.
Ja, Reitersaal ist eine gute Räumlichkeit sowas, ja.
Jetzt stellen wir uns einmal eine riesige Leinwand vor, eine Plakatwand, die mitten am Marktplatz steht. Wolfi, was darfst du für einen Satz aufschreiben?
Da habe ich tatsächlich auch lang nachgedacht. Mir ist dann tatsächlich spontan der Spruch eingefallen, das war in die 80er Jahre, da hat es mal so Plastiktüten gegeben, auf nach Wartenberg. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du die?
Ja, ja.
Also ich finde, der Spruch passt immer noch, auf nach Wartenberg, der gut nicht mehr, weil Wartenberg ist eine tolle Marktgemeinde mit jede Menge Möglichkeiten, Geschäfte und so weiter. Also, kann man mir das vorstellen, zum Beispiel spontan.
Gut. Ja. Ja, absolut. Also, wenn du sagst, auf nach Wartenberg, dann würde ich bezogen auf unser Rockfestival sagen, der Berg ruft. Ja, nicht nur der Nockerberg in München, sondern in Wartenberg haben wir auch einen sehr attraktiven Berg. Ich darf nur die 3 Worte draufschreiben, der Berg ruft. Und natürlich das Datum dahinter, dass das ja jeder weiß. Weil ich glaube schon, dass wir da eine gute Zeit miteinander haben, mit dem ganzen Publikum, was aufkommt und was ich jetzt so mitkriege, wir haben ja schon etliche Karten, Gott sei Dank, verkaufen können und ich habe ganz viele, die schon avisiert haben, dass kommen auch Leute, die schon ewig nicht mehr in Wartenberg waren und das ist natürlich eine Mordsfreude, wo ich sage, Mensch, da kann vielleicht was Gutes entstehen dann und dass in Zukunft dann noch immer mehr sagen, auf nach Wartenberg.
Gut. Gibt es ein Lieblingsbuch, Wolfi? Oder eins, was du gern verschingert hast?
Ich bin tatsächlich kein großer Leser, aber ich lese gern Biografien. Und da habe ich zum Beispiel die Biografie von Eric Clapton. Das sind so für mich die großen Stars, Eric Clapton oder Paul McCartney. Biografien. Das sind so Bücher, wo ich gern lese. Ja.
Hans, hast du ein Buch?
Also ich bin auch kein großer Leser. Wie gesagt, ich habe viele Hobbys und bin viel beschäftigt. Ein Aktivrentner, mache viel Musik. Ich habe gar nicht so viel Zeit zum Lesen.
Ja, macht er nichts.
Macht er nichts. Was mir gut gefällt, das möchte ich vielleicht noch erwähnen. Ich war jetzt ein paar Mal, der Pauline Michi, ein Original-Wartenberger, der hat jetzt ein paar Mal diesen Männerfilmabend veranstaltet. Da gibt es zwar nichts zum Lesen, aber die haben immer tolle Filme. Ich muss jetzt gestehen, der Titel fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das kann ich nur empfehlen. Das ist oben am alten Schulhaus in dem Wittelsbacher Saal. Machen die das. Da gibt es dann auch was Schönes zum Essen. Und kann ich nur jedem empfehlen. Das ist immer ganz toll. Und da bin ich immer begeistert und fasziniert, welche tollen Filme da vorgetragen werden. Und beim letzten Mal habe ich es ja gesagt, die Möglichkeit genutzt, da waren, ich glaube, 50 Männer oben aus Wartenberg, genau unsere Zielgruppen, und habe dann riesige Plakate vom Rockfestival aufgehängt. Und der Paulini hat mich dann am Schluss noch gebeten, da ist ein tolles E-Piano drum. Ich habe dann noch eine halbe Stunde Rock'n'Roll-Songs gespielt. Und da haben wir auch schon viel gesagt, da kämen wir aber aufs Rockfestival und ich habe sogar noch ein paar Karten auch oben verkauft.
Ja, direkt. Sehr gut.
Also, das wollte ich einfach nur noch mal sagen, weil das ist auch noch mal für mich ein kulturelles Ding, das vielleicht nicht alle kennen. Und die neu um sind, ich war jetzt schon zum dritten Mal, die sagen, wow, ich habe gar nicht gewusst, dass es in Wartenberg das gibt. Und dann stehst du da oben auf dem Berg und dann schaust du zur Kirche runter und dann schaust du den Ort so an, dann fragst du, wow.
Hast du einen Lieblingsfilm, Wolfi?
Lieblingsfilm?
Ja. Dokumentation, Film?
Da habe ich auch lange überlegt. Da ist nichts, ganz nichts.
Macht ja nichts. Hans, du, Lieblingsfilm? Doku?
Also, ich sage jetzt einmal, ich bin auch eher Fan von so Doku-Filmen, aber ich kann jetzt keinen einzelnen nennen. Bin da ganz ehrlich. Ich bin keiner, der bewusst ins Kino geht. One muss ich vielleicht erwähnen, ich war mit meiner Frau mal nach langen Jahren mal wieder im City Center in Landshut im Kino und da ist ein Film gelaufen mit der Senta Berger und mit dem, dem Schauspieler, der jetzt vor kurzem leider verstorben ist, der Charlie,
der Münchner Charlie. Günther Maria Halmer,
Der Rainer Maria Halmer. Und den fand ich sehr, sehr gut. Der hieß Weißt du noch? Und da ging es darum, dass zwei älteres Ehepaar im Endeffekt das dort eingespielt war, dass die durch Demenz, was ja eine ernsthafte Sache ist, plötzlich komplett neue Herausforderungen gehabt haben. Und so schön, wie das der Rainer Maria Halmer und die Senta Berger gespielt haben, das war für mich außergewöhnlich. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, das war in den letzten ein, zwei Jahren, dein Lieblingsfilm, würde ich fast sagen, Weißt du noch, mit den beiden. Mhm.
Was mir noch spontan gefallen ist, habe ich auch vor kurzem auf YouTube entdeckt, die alten Dokumentationen von 91 über Wartenberg.
Ja, genau.
Ich habe gar nicht gewusst, dass das sowas gegeben hat. Und wer das damals dran hat, also das fand ich auch interessant. Weil
ja, gibt es auf YouTube, genau, der Thomas, glaube ich, reingestellt. Ja.
Die alte Historie, das ist schon interessant, mit den Leuten von damals.
Bei Marco bin, glaube ich. Und,
ist auch dabei, genau. Ja.
Was ich mir noch vorgenommen habe jetzt fürs Wochenende, du hast ja einen neuen Podcast eingestellt. Die Frühgeschichte von Wartenberg.
Oder? Ja, sehr interessant, mit der Barbara
Limmer. Mit der Frau Limmer, gell? Einer Archäologin, glaube ich. Das habe ich mir jetzt fürs Wochenende vorgenommen, weil ich finde nicht nur den, aber generell die Podcasts von euch immer sehr, sehr spannend. Aber das habe ich mir vorgenommen, weil das ist bestimmt sehr, sehr interessant und wissenswert, was da alles war, was wir eigentlich gar nicht auf dem Schirm haben.
Genau, weil wir haben heute die neuzeitliche Geschichte.
Genau, die Musikgeschichte.
Und das ist die Urzeit.
Ja,
nein, beides genau, ist interessant. Ist
hast du ein Lieblingsgetränk?
Rüscherl natürlich.
Ja, klar.
Rüscherl ist das Top-Getränk. Das ist das Getränk schlechthin, das Musikergetränk. Das riecht dann auf als Musiker. Wenn das kommt, dann ist meistens einmal gut drauf. Machen wir vorher auch schon gut drauf, aber dann wird es erst richtig zünftig. Nein, aber ansonsten halt Wasser, diverse Cocktails, aber Rüscherl ist natürlich schon der Klassiker.
Also wenn ich konkret gefragt wäre, es gibt natürlich viele Lieblingsgetränke, weil ich bin eigentlich schon, wie ihr auch wahrscheinlich, einer, der gern das richtige Getränk zu einem guten Essen hat, vor allen Dingen, wenn man in Ruhe essen kann. Ja. Aber was ich gern trinke, ist schon mal auch nach dem Essen, sage ich mal, ein schöner Gin. Da habe ich auch gelernt von meinem Schwiegersohn und von meinem Sohn. Die jungen Leute, die interessieren sich für so Sachen, aber jetzt nicht, dass die massenweise irgendwas konsumieren, sondern dass die das zelebrieren. Und da habe ich viel gelernt und da bin ich auch mal ab und zu auf einen Gin gekommen, auf einen Gurden.
Sehr gut.
Der soll wieder in Mode kommen, ja. Das habe ich auch schon gehört. Ja.
Genau.
So, auf die nächste Frage bin ich gespannt. Jetzt bitte aber nur einen Lieblingssong nennen. Jetzt geht Wolfi.
Hotel California, tatsächlich, ja.
Perfekt. Hans?
Also bei mir ist eindeutig Robbie Williams, Let Me Entertain You.
So, benannt.
Beides werden wir hören, oder? Beim Festival.
Also, wir starten mit dem.
Wir starten tatsächlich auch mit Hotel California.
Und für mich ist das, was der Robbie Williams mit dem Song da macht, ein bisschen Lebensphilosophie, sage ich mal.
Ja.
Und insofern ist das auch mein Lieblingssong, wobei es gibt viele gute Songs, aber der gehört mit Sicherheit zu den Top-Songs.
Super.
Jetzt haben wir schon wieder so viel rum.
Ja, mei.
Macht sie eine Lieblingssportmannschaft?
Ich habe tatsächlich, wo meine Tochter bei den Roten Raben war in Würzburg, war das lang mei.
Das war ein Volleyball, oder?
Volleyball, ja, genau. Da waren wir oft dabei, weil sie dann in der Mannschaft da gespielt und da waren wir oft dabei, ja.
Okay,
das war jahrelang Mannschaft natürlich. TSV Wartenberg schläft nicht immer das Herz, ja. Auch wenn man Fußzeiten um ist, aber.
Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe keine Lieblingssportmannschaft. Ich bin jetzt kein Mega-Fan von dieser oder jener Mannschaft. Aber ich freue mich natürlich, wenn Mannschaften, lokale Mannschaften oder wenn ein FC Bayern, sage ich jetzt mal, um beim Hähnerhäusl zu bleiben, wenn die gewinnen, freue ich mich riesig, ganz ehrlich. Und mir ist immer wichtig, wenn ich mir so Spiele anschaue, ich schaue mir das immer ganz gern an, mir ist immer wichtig, dass ich irgendwie ein interessantes Spiel sehe. Ja, also beispielsweise das Spiel vom FC Bayern, ich glaube, das war das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain. Das habe ich nicht ganz im Fernsehen anschauen können, weil ich glaube, das war im Bezahlfernsehen oder wie auch immer. Mhm. Aber ich habe eine Zusammenfassung gesehen und ich muss sagen, da war ich echt fasziniert. Mhm. Was da geboten war, das war wirklich Wahnsinn. Und
warst du dort?
Nein. Und da muss ich sagen, das ist was, was mich begeistert. Und natürlich freut man sich, wenn jetzt der FC Bayern gewinnt oder wenn der TSV Wartenberg gewinnt. Ich war selber früher Sportler, hauptsächlich ein Volleyballer. Ich habe da in der ersten Mannschaft in Wartenberg gespielt. Mhm. Das war einmal eine Phase, wo ich nicht keine Musik gemacht habe. Da habe ich dann...
Das war deine sportliche Karriere.
Sportliche Karriere kann man nicht sagen. Wir haben blöderweise immer gegen Erding verloren. Ich habe ein paar gute Bekannte in Erding, wo ich heute noch sage, ja, blöd, dass wir immer verloren haben gegen euch. Aber wir haben unser Bestes gegeben und ich sage jetzt mal, insofern, nein, ich habe keine echte Lieblingssportmannschaft, aber ich unterstütze natürlich unsere heimischen Mannschaften.
Mhm. Sehr gut.
Vollkommen klar.
Dann gehen wir schon zum Abschluss. Habt ihr Fragen an uns oder an mich?
Einfach nur die Bitte, dass ihr das weitermacht, weil das ist phänomenal, super, was du alles erfährst von diversen Leuten aus der Marktgemeinde. Unbedingt weitermachen das, weil das ist hochinteressant, das Ganze. Das wäre einfach nur die Bitte. Frage jetzt keine, aber die Bitte.
Super.
Ja, das kann ich nur verstärken. Ich habe auch einige Podcasts, muss gestehen, noch nicht alle, aber ich werde mir die alle irgendwann mal reinziehen. Aber ich habe einige Podcasts von euch gehört und ich muss sagen, das ist eine ganz neue Dimension, die wir da haben in Wartenberg, weil einfach selbst eingefleischte Wartenberger wie ich von diesen Podcasts eine Menge mitnehmen können, eine Menge lernen können. Insofern kann ich es nur verstärken, was du gesagt hast. Bitte nicht aufhören, ihr macht es wirklich fantastisch.
Sage ich danke an euch.
War
schön mit euch.
Danke auch gemacht. Gerne, ja.
Und bis zum nächsten Mal. Servus.
Servus. Danke. Servus.
Prost.
Prost.
So, das war unsere 61. Episode, aufgenommen am 29. Mai bei der Familie Ranft in Wartenberg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.